Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 19 und damit erst einmal ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze. Und auch noch ein frohes neues Jahr. Ich glaube, das kann man noch sagen.
Ja, auf jeden Fall. Moin zusammen erstmal. Hier ist Luca wieder am Start. Es ist zwar schon anderthalb Wochen her eigentlich, dass Neujahr war, aber wir hören uns ja das erste Mal in diesem Jahr. Von daher, finde ich, kann man das getrost nochmal sagen.
Ja, außerdem ist das ja immer so ein Ding, ne? Die einen sagen dann schon am zweiten, ja, reicht jetzt, brauchst nicht mehr frohes Neues wünschen. Die anderen sagen das gefühlt noch in den Februar rein. Mhm. Von daher, ich glaube, wir können uns darauf einigen. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen. Und wir wünschen euch natürlich nur das Beste für dieses Jahr. Und uns natürlich auch, denn wir haben richtig Bock. Ich hoffe, ihr habt unsere Sonderfolge gehört. Wir haben ein paar Ideen, Pläne, ja, Wünsche für diesen Podcast und gucken mal, was wir da so umgesetzt bekommen. Jetzt allerdings machen wir erstmal weiter.
Genau.
Mit einem normalen Auto.
Ganz klassisch geht es erstmal wieder weiter, so wie gehabt. Wir haben viele Ideen, viele Pläne fürs neue Jahr, aber erstmal so, wie man es kennt, ne?
Genau. Und wir haben heute ein Auto am Start. Ich glaube, das gefällt uns beiden ganz gut, schon mal auf dem Papier so, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ist ein Auto nach unserem Geschmack. Und zwar ist es ein BMW, aber kein gewöhnlicher BMW.
So ist es. Aber vielleicht, bevor du noch mehr verrätst, sollten wir erstmal reinhören, oder?
Ja, dann machen wir das doch. Also, Sound ab. Wir haben euch ja schon mal erzählt, wenn wir jetzt hier sitzen an unserem Tisch mit unseren Mikrofonen vor dem Gesicht, dann besprechen wir natürlich vorher noch mal ganz kurz so die wichtigsten Fakten, damit wir hier keine Fehler oder so einbauen. Und wir hören uns natürlich an dieser Stelle auch immer noch mal den Sound an, den wir aufgenommen haben. Und jetzt war es so, diesen Sound, den ihr gerade gehört habt, ich habe den selber bis eben gerade noch gar nicht gehört. Ich habe auch den Sound quasi nicht aufgenommen, das warst du, Luca. Mhm. Ich saß im Auto, habe Gas gegeben. Und ich musste gerade selber sagen, dass der ja unnormal gut klingt. Ich war komplett überrascht. Ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen.
Ja, dann musste er erstmal seine Notizen direkt ändern. Dachte, hä? Was ist das denn?
Ja, also ich da wirklich im Innenraum, kann ich euch sagen, kommt davon wenig an, was erstmal per se nicht schlecht ist. Aber außen, ich war gerade wirklich überrascht, wie ja sportlich der klingt, dass man sogar das Turbo-Pfeifen hört. Mhm. So richtig sprotzlich und so. Also ich war richtig, ich dachte so, selten hat man das eigentlich. Meistens ist es ja so, dass man denkt, ah, kommt nicht so gut rüber.
Genau, wirkt auf dem Video nicht wirklich, aber in echt war es ganz anders. Aber in dem Fall kommt es auf dem Video ganz rüber. Ich muss aber sagen, ich stand ja hinterm Auto, hatte es schon angehört und ich hatte es auch vorher schon mal bei dem Wagen gehört. Und da war ich auch überrascht und habe gedacht, Mensch, von hinten klingt der ganz anders, als das irgendwie im Innenraum rüberkommt. Von innen denkst du, der ist eigentlich extrem gediegen und man hört kaum was. Und von außen ist er doch relativ rotzig dafür eigentlich fast.
Ja, also auf jeden Fall eine positive Überraschung. Muss es auch mal geben beim Sound. Also ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich in echt, weil es dann ja doch immer ein bisschen was irgendwie nimmt, das Mikro, wahrscheinlich in echt noch mal einen Tacken besser. Aber auch so schon mal Sound von mir auf jeden Fall. Daumen nach oben. Und ich glaube, jetzt können wir das Geheimnis auch lüften. Wir sprechen heute über den BMW Alpina B3 Touring.
So ist es. Der Generation F31.
Ja, genau. Weißt du übrigens, wie man die Leute bei Alpina so richtig auf die Palme bringen kann?
Nee.
Indem du sagst, dass die ein Tuner sind.
Oh ja, ja doch, das kann ich mir vorstellen, ja klar.
Das finden die gar nicht gut, ja, ne? Also das hören die in Buchloe gar nicht gerne. Mhm. Kleinserienhersteller ist Alpina, ne? Mhm. Also deshalb auch eigene Fahrgestellnummer und sowas, kommen wir gleich nochmal zu in dem entsprechenden Kapitel. Aber ich weiß noch, dass ich mal, als ich ganz frisch war bei Autobild, da habe ich über den Autosalon Genf geschrieben und da haben wir immer so eine Kategorie gehabt, Kleinserienhersteller und Tuner. Mhm. Und dann habe ich angerufen und vorab gefragt, was sie wohl da zeigen werden, habe gesagt, das ist die Kategorie Kleinserienhersteller, da ist auch so Pagani, Koenigsegg drin. Und Tuner. Und so, nee, da wollen wir nicht rein. Da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Nee, Kleinserienhersteller und Tuner. Das ist einfach nur bei uns kombiniert. Und dann war es auch fein, aber im ersten Moment, also wenn ein Alpiner Tuner hört, das mögen die gar nicht.
Also mal kurz davor wieder aufzulegen.
Ja, genau. Ja, okay. Wir sagen dir gar nichts.
Tschüss. Nee, nee.
Ja, also da muss man vorsichtig sein und man hat immer noch, also ich höre es immer noch mal wieder, dass Leute sagen, ah, ist ja ein getunter BMW. Nee, ist es an für sich nicht. Es ist wirklich deutlich mehr. Und ich habe das auch schon häufig in der Vergangenheit gesagt und ich werde auch nicht müde, das zu betonen. Ich bin wirklich sehr, sehr großer Alpina-Fan.
Ich auch, obwohl ich tatsächlich vorher noch nie große Berührungspunkte mit den Autos hatte. Ich habe mal in ein paar gesessen und sonst was, aber ich bin aber noch nie vorher einen gefahren.
Okay,
und, spannend. Ja, genau. Deswegen fand ich das super interessant, den jetzt endlich mal zu fahren.
Und du als ausgewiesener BMW-Fan.
So ist es, ja. Fand ich auch irgendwie witzig. So ist es mir auch erst im Nachhinein aufgefallen. Ich dachte, Mensch, ich bin vorher noch nie einen gefahren.
Ja, krass. Und, ja. Ja, ich habe tatsächlich eine relativ enge Bindung zur Marke. Also ich bin glücklicherweise, muss ich ja sagen, schon ganz schön viele Alpina-Modelle gefahren. Meistens auf dem Bilsterberg tatsächlich auch oder drumherum. Und ich kann schon mal vorweg so einen kleinen Ausblick geben. In vielen Fällen würde ich tatsächlich den Alpina einem M-Modell vorziehen.
Mhm.
Ich muss sagen, für mich ist heutzutage Alpina das, was früher mal ein M-Modell ausgemacht hat. So, um es allgemein zu halten. Mhm. Weil früher, wenn ich so an so ein M5 E39 denke, so dezente Optik, aber mega geiler Motor, trotzdem halt super alltagstauglich, also so diese Spanne zwischen Komfort und Sportlichkeit. Mhm. Heutzutage natürlich sind viele M-Modelle irgendwie schon cool, aber für mich ganz oft einfach zu drüber. Sowohl vom Auftritt, als auch von der Härte, als auch vom Sound. Die sind alle mega sportlich, aber die können wenig gut Alltag. So, und so ein Alpina war schon immer für mich so diese perfekte Balance zwischen dezent sportlich, toller Motor, hohe Alltagstauglichkeit. Das war immer so das, was für mich Alpina ausgemacht hat.
Mhm. Und immer so ein bisschen edlerer Auftritt auch noch, ne?
Genau, immer so dezent, die wenigsten erkennen oder wenige erkennen es. Aber die es erkennen, die sagen sofort, ui, Alpina.
Mhm.
So, also das hat auch noch irgendwie so diesen Hauch von, nicht nur ein Hauch, das hat noch diese Exklusivität dabei. Und das ist schon wirklich besonders. Und da gibt es auch wenig andere Hersteller, die so diesen, ja, das ist ja wirklich so ein Balanceakt, den die irgendwie so perfekt hinbekommen.
Mhm.
Fällt mir gerade ein. Eigentlich wäre es doch mal cool, wenn wir mal bei Alpina in Buchloe für eine Sonderfolge vorbeischauen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Klar, da hast du ja Kontakte hin.
Müsste man einfach mal anfragen. Ich glaube, das wäre für uns beide super. Ich war selber noch nie da. Also ich bin schon viele Autos gefahren, aber selber noch nie da gewesen. Ja, okay. Notiere ich mir mal, behalten wir mal im Hinterkopf. Falls ihr da auch Bock drauf habt, schreibt uns gerne. Ihr kennt ja mittlerweile die Adressen. Ich wiederhole sie jetzt noch nicht, aber vielleicht später noch mal.
Okay.
Jetzt widmen wir uns erstmal wieder unserem Fahrzeug. Du hast es ja eben schon gesagt, also F31. Das ist die fünfte Generation des B3. B3 begann erstmalig im Jahr 1987 auf Basis E30. Da gab es den B3 2.7. Dann gab es eigentlich von jeder Dreiergeneration E36, E46, E90 immer ein B3.
Mhm.
Da muss ich übrigens auch nochmal, ich weiß, das wird vielleicht wieder so ein bisschen Opa holt aus, aber ganz besonderer Favorit von mir. Ich glaube, da sind wir uns nicht ganz einig. B3, GT3, E92 Basis. Und das war ein Sondermodell, was nur 99 Mal gebaut wurde. Den bin ich leider noch nicht selber gefahren, aber ich bin damit einmal mitgefahren auf dem Bilsterberg. Und ich war komplett geflasht, ne? Das Auto fährt mega gut.
Aber der hat doch, wenn ich das richtig im Kopf habe, immer diesen feststehenden Spoiler. Ne?
Genau, deshalb da bin ich komplett raus. Deshalb sage ich ja, da sind wir uns nicht einig.
Ja.
Ich finde den Spoiler jetzt auch nicht so schön. Irgendwie gehört er halt dazu bei dem. Und ist auch immer Automatik übrigens, ne? Und das ist ja auch keine Doppelkupplung, das ist eine richtige Automatik. Aber ich bin da mitgefahren und ich dachte immer so, ja gut, das Auto sieht halt irgendwie für einen Alpiner ja auf jeden Fall schon heftig auffällig aus. So. Und dachte immer so, bisschen drüber. Aber der fuhr mega gut. Also schon vom Beifahrersitz habe ich gedacht, ich bin sehr beeindruckt gewesen. Und Schalensitze, ne?
Ja, das ist gut, ja. Nee, kann ich mir vorstellen, fährt sich bestimmt gut. Da muss ich aber sagen, bin ich echt bei Optik komplett raus. Weil das ist irgendwie, finde ich, ein komischer Mix. Weil du hast ja trotzdem noch die schmale Karosse.
Mhm.
Mit den Alpina-Zutaten und dann aber meistens ist der auch so ein bisschen mit diesen wilden Farben. Ich glaube, der gab es auch in diesem Giftgrün, ne?
Ja, gab es auch in Giftgrün.
Genau.
Gab es aber auch schlecht, ne?
Ja, okay. Aber dann so und dann mit diesem Spoiler einfach drauf. Also, ich mag den Spoiler auch schon beim M3 E92 überhaupt nicht. Und dann bei dem finde ich mit der schmalen Karosse dazu, finde ich das noch, also da bin ich raus.
Ja, also ich würde dir zustimmen, ist nicht unbedingt schön, Aber es ist sehr speziell. Und ich habe ja ein Faible für spezielle Autos. Und wie gesagt, 99 Mal, finde ich auch geil. Also auch da steht immer einer auf meinem Parkplatz. Mhm. Wäre noch nicht so schnell verkauft, komischerweise.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Okay, aber jetzt wirklich zurück zum B3 F31. Das Auto wurde 2013 auf dem Autosalon Genf präsentiert. Gab es als Limousine F30 und als Touring F31 wahlweise mit Hinterradantrieb oder Allrad.
Genau. Basis war immer der 335i. Mhm. Der wurde gebaut von 2013 bis 2017 und dann gab es einen Facelift. Das war dann der B3S und dann basierte er auf dem 340i. Der wurde noch bis 2019 dann so weitergebaut. Da gibt es aber eine Besonderheit beim 340i, was den Motor angeht. Da gehen wir aber später erst richtig drauf ein, weil das ist wirklich interessant.
Kleiner Cliffhanger hier. Wir haben eben schon besprochen, wollen wir das jetzt schon raushauen? Aber nein, wir wollen euch natürlich hier am Ball halten und deshalb, da kommen wir dann später zu. Was ich allerdings schon mal verraten kann, das ist vielleicht ganz spannend dann fürs Fahrenkapitel, den besagten B3S, den bin ich sehr ausführlich auf dem Bilsterberg gefahren, sowohl als Limo als auch als Touring, sowohl mit Hinterrad als auch mit Allradantrieb. Also da konnte ich nochmal, ich musste mich natürlich erstmal zurückerinnern, das ist 7 Jahre her immerhin, kann ich allerdings nochmal so ein paar Parallelen ziehen und ich habe sicherheitshalber auch nochmal ein paar Zitate von damals rausgesucht. Kommt dann im Fahrenkapitel.
Also zitierst du dich quasi selbst?
Genau, ich zitiere mich selber, um dann zu überprüfen, ob ich das heutzutage noch genauso sehe oder ob ich das auf den B3 adaptieren kann.
Spannend, spannend.
Naja. So, und das Auto, das uns zur Verfügung gestellt wurde, das gehört Chris und seiner Frau Vanessa. Also erstmal liebe Grüße an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Bereitstellen des Autos. Und Chris ist ja auf jeden Fall, kann man glaube ich so sagen, absoluter Autofreak, ne?
Ja, komplett. Und man muss auch dazu sagen, er war Hörer von Erst fahren, dann reden seit Stunde 1.
Ja, stimmt, hast du immer berichtet.
Genau,
ja.
Da hat er auch schon immer viel reingehört. Und jetzt natürlich treuer Hörer von Achtung Fahrspaß. Da musste ich ganz kurz überlegen, wie wir nochmal heißen.
Ja, kann man ja mal vergessen. Kann man ja kurz vergessen. Das richtig. Sagen wir auch so selten.
Ja, eben.
Wir so sagen es selten, wir schreiben es selten. Kann ganz kurz mal ins Stocken kommen. Ja, und Chris, ich glaube, das ist jetzt nicht zu viel verraten. Chris ist sehr schnell, wenn er neue Autos kauft. Und manchmal verkauft er die auch ganz schnell wieder. So. Und dann hatten wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Angst, dass wenn er den Alpina kauft, nicht, dass er schnell wieder weg ist. Also wir beide zum Beispiel, wir sind ja eigentlich schon immer schnell mit so einer emotionalen Bindung dabei. Halten dann Autos eher länger, außer deinem Mercedes-Abenteuer, da haben wir ja schon drüber gesprochen, die ich nicht mal gesehen habe, aber sonst generell sonst ja eigentlich schon. Ja. Und Chris ist halt so jemand, der ist sehr impulsiv. Mhm. Und als du mir erzählt hattest, dass er jetzt eine Alpina hat, habe ich gesagt, ja, dann müssen wir den schnell fahren. Nicht, dass er sich morgen entscheidet, kann wieder weg.
Ja, man muss aber dazu ja sagen, er ist deutlich ruhiger geworden. Also früher war es wirklich so, da konnte man sagen, eigentlich jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, war ich immer erstmal so, na, und, welches Auto? Vielleicht kommt er wieder mit was anderem. Mittlerweile habe ich schon oft viele Autos von ihm dann länger gesehen. Ja, okay. Also von daher ist schon deutlich ruhiger geworden.
Ja, dann wollen wir mal hören, wie lange er jetzt den B3 schon hat und vor allen Dingen auch, was ihm so gut gefällt, ne?
Genau, hören wir mal rein.
Moin Chris. Hier kommen einmal die Fragen zu dem Alpina B3 Touring. Los geht's mit einer ganz einfachen Frage. Wie lange hast du das Auto schon und wie viele Kilometer bist du so ungefähr bisher damit gefahren?
Moin, ich habe das Auto jetzt seit knapp 10 Monaten und bin 7000 Kilometer damit gefahren.
Als nächstes würden wir gerne wissen, was gefällt dir besonders gut an dem Alpina?
Besonders gut gefällt mir und auch meiner Frau einfach, dass das Auto ein Alleskönner ist. Auf Langstrecke finden wir den sehr angenehm, können aber auch ein bisschen sportlich damit unterwegs sein. Und man ist immer so ein bisschen unterm Radar unterwegs, aber den Leuten, denen er dann doch auffällt, die wissen dann, was es ist und wissen das dann auch zu schätzen.
Außerdem würden wir gerne wissen, gibt es irgendetwas, was sich an dem Wagen auch stört?
Ja, da gibt es tatsächlich was. Und das wären die Schaltknöpfe am Lenkrad. Die sind wirklich gewöhnungsbedürftig. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich gerne das gleiche Auto nochmal, aber mit Lavalina-Leder.
Und zu guter Letzt kommen wir zur Bonusfrage und eigentlich auch zur schwierigsten Frage. Wenn Geld gar keine Rolle spielen würde, was würde bei dir in der Garage stehen?
Ja, das ist eine super schwere Frage. Ich denke einfach, wenn der Lottogewinn kommen würde, wäre das erste Auto, was auf meiner Liste stehen würde, ein schwarzer Ferrari 550 Maranello.
Ja, 10 Monate, das ist für Chris ja schon Ewigkeit.
So ist es. Also,
ja, also gut, 10 Monate, was ihm gut gefällt, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Nicht so gut, möchte ich zumindest schon mal vorab erzählen, diese Lavalina-Ausstattung, die er gerne hätte. Mhm. Die habe ich tatsächlich in einem B3 selber auch noch nicht gesehen, aber in größeren Alpinas, das wirklich, also ihr wisst ja, spätestens seit der GLE-Folge, da bin ich picky, was Leder angeht. Aber Lavalina-Leder? Also da sage ich euch, das ist das.
Es das ist Next Level, ne?
Ja, das gehört zum Allerbesten, wirklich. Also das ist wirklich auf einem Level mit Bentley und Rolls-Royce, so, was so ja das Material angeht. Also kann ich verstehen, wenn man sowas findet, also das ist wirklich aller
Bonheur. Aber das wurde bestimmt im B3 nicht häufig verbaut, nee, oder?
Ganz, ganz selten. Ja. Ganz, ganz selten. Also B5 dann schon häufiger und dann halt in den größeren B7 oder XB7 da. Ja, ja. Aber ich meine, das hat damals auch, ich glaube, beim XB7 waren es über 20.000 Euro für die Lavalina-Ausstattung.
Bei dem hier hatte ich es tatsächlich auch rausgesucht. Und zwar, wenn du die vollumfängliche nimmst, wären es 10.400 gewesen. Ja. Das zu dem Zeitpunkt, muss man auch dazu sagen. Das ist ja auch schon wieder eine Weile her.
Ja.
Und es ist ja auch vom Basispreis, da gehen wir später drauf ein, prozentual gesehen schon ein ganz schöner Aufschlag dann.
Ja, auf jeden Fall, ja. Aber da kommen wir dann gleich im Innenraumkapitel nochmal ausführlich zu. Ich muss aber natürlich noch was zu seinem Lieblingsauto sagen, ne? 550 Maranello, mega geil.
Jo,
also wirklich feier
ich auch.
Übelst nice. Das ist ja auch so ein Auto, was, finde ich, lange irgendwie so unterm Radar war. Aber es ist ein wunderschönes Auto.
Ja, absolut.
Als 550 dann auch immer Handschalter. Mega gut. Das wäre auch ein schönes Auto, was ich hier mal sehen würde bei uns.
Ja, ne? Ich auch. Also, Chris, kannst du zuschlagen?
Ja, genau.
Würden Chris, wir auch mal testen.
Kannst du dann jetzt demnächst zuschlagen und dann würden wir den, bevor du den wieder weggibst, fahren?
Nee, der bleibt dann.
Der bleibt.
Ja.
Okay. Ja, gut. Dann haben wir erstmal hier die Einleitung geschafft und ich würde sagen, wir wechseln ins Design.
Design.
Zum Start von dem Kapitel habe ich direkt mal eine Frage an dich.
Jetzt bin ich gespannt.
Wie findest du grundsätzlich die Alpiner Designsprache? Im Allgemeinen.
Ja, okay.
Und auch so ein bisschen so, wie findest du die schon immer, sag ich mal?
Also, ich sag mal so, früher, als ich noch ein bisschen jünger war und mich noch nicht so intensiv mit dieser Thematik beschäftigt habe, habe ich immer gedacht, ja, kaum Unterschied halt zu einem normalen BMW. So ein bisschen, also nicht schlecht, aber habe ich gedacht, ja, kannst ja auch einen normalen kaufen, sind halt die großen Felgen drauf und Streifen. Fertig. Also da habe ich immer gedacht, bisschen wenig Veränderung im Vergleich zum normalen Modell. Mittlerweile, weil ich ja alt bin und weise.
Oh, auch.
Auch, okay. Genau. Ist genau das, hatte ich ja eben schon mal eingangs so leicht angedeutet, ist eigentlich genau das, was mich anspricht. Dass ich denke, es ist minimal verändert zu dem meist, also in den Fällen meistens ja wirklich gelungenen BMW-Designs, in Nuancen verändert. Und wie gesagt, dieses, ich finde, das wird bei Alpina so deutlich wie bei keinem anderen Hersteller, diese Exklusivität, die aber nur Kenner bemerken. So, wenn du mit einem Ferrari vorfährst, sagen alle, ja, kranken Ferrari. Selbst mit einem Porsche ist ja schon so, ob das nur ein teurer Porsche ist oder ein günstiger Porsche, alle sagen, ah, du fährst einen Porsche. Wenn du jetzt irgendwem sagst, ich fahre einen Alpina, sagen die, ja, okay, was ist das?
Ja.
Und wenn du damit vorfährst, sagen alle, das ist ein BMW. So, und genau das, was ist, finde ich, so dieses mega attraktive oder anziehende bei Alpina. Aber früher fand ich das so, ja, also nie schlecht, aber auch nicht so, dass mich das irgendwie abgeholt hat. Bei dir?
Ja, witzig, dass du sagst, weil genau das ist eigentlich das, worauf ich eingehen wollte. Es ist irgendwie so eine Altersfrage. Weil früher war das auch so, dass ich die, ja, ich fand die nicht schlecht, ich fand die nicht gut. Ich hatte nie so eine große Meinung dazu. Muss sagen, die ganz alten Alpine, die fand ich immer richtig cool. Ja. Da habe ich immer gedacht, das passt mega. Aber ich finde gerade so, E46, das war so die Zeit, wo ich gedacht habe, erstmal so, ja, weiß nicht, finde ich, wirkt immer so ein bisschen altbacken. Sieht ja auch irgendwie langweiliger aus als einer mit dem M-Paket zum Beispiel. Und da habe ich immer gedacht, ja, weiß ich nicht, holt mich irgendwie nicht ab. Desto älter ich werde, desto geiler finde ich genau das. Also genau diesen Punkt, dass du halt nicht diese Riesenveränderung hast, wie du schon gesagt hast, sondern dass du wirklich nur Kenner hast, die das sehen und sagen, jo, mega. Ja. Der hat sich ja richtig was Feines da geholt. Ja. Und ja, wie gesagt, ich merke, desto älter ich werde, desto schöner finde ich das eigentlich, dieses Schnörkellose. Und gerade in der heutigen Zeit, muss man auch dazu sagen, jetzt wo sowieso ja immer, das hatten wir auch schon 100 Mal gefühlt in den Folgen, dass alles immer aggressiver und immer überzeichneter wird, finde ich das einfach so schön, dann einfach zu sehen, dass einfach noch so klare Linien, ganz klassisch, schön.
Ja, geht mir ganz genauso. Also sind wir uns mal wieder einig. Aber ich dachte schon gerade, du stellst mir jetzt die Frage, die ich dir stellen wollte. Ich habe nämlich auch eine Frage vorbereitet. Oha,
okay.
Wie findest du denn den 3er F30, also die Baureihe, so allgemein?
Finde ich schön. Also ich mag den Wagen. Ich muss sagen, damals, als der vorgestellt wurde, stand ich relativ lange vor diesem Übergang von dem Scheinwerfer zur Niere. Mhm. Das war so eine Kleinigkeit, da konnte ich mich richtig dran aufhängen. Ja. Ich stand jetzt, was soll das? Das fällt mir mittlerweile überhaupt nicht mehr auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so dieses klassische, man hat sich dran gewöhnt. Aber ansonsten, ich finde ihn jetzt, er ist nicht besonders spektakulär, aber ich finde ihn recht zeitlos. Ich finde ihn schön. Mir gefällt er.
Okay. Und dir? Ja, da sind wir uns dann ausnahmsweise mal nicht einig, denn ich muss sagen, als der rauskam damals, war ich komplett begeistert. Ich fand das Auto mega schön. Ich dachte so, also wirklich wieder ein richtig guter Dreier. Und unser Kumpel Kevin, der hat sich damals ja relativ frisch eingekauft. Da dachte ich, also liebe Grüße, Kevin. Da dachte ich damals, wow, ey, was für ein geniales Auto, so, ne? Mega. Mittlerweile muss ich sagen, also ich finde den nicht hässlich, aber ich finde, der ist nicht so gut gealtert. Ich weiß nicht. Ich bin nicht so, aber da muss ich auch gleich sagen, ich finde, dass viele F-Baureihen nicht so gut altern. Ich bin ja allgemein nicht so der größte Fan von den F-Baureihen bei BMW, also ob das nun der 7er ist, selbst der 5er F10, ich weiß, das ist einer deiner Favoriten.
Ja.
So, ich finde irgendwie, nee, die kommen für mich nicht, die kommen jetzt in so ein Alter, wo die irgendwie so, ja, so im Niemandsland sind, aber nicht mehr so, für mich nicht so attraktiv. Da finde ich oftmals die E-Baureihen besser.
Aber weil sie jetzt ja auch schon wieder älter sind.
Wer ja, weiß, aber irgendwie klarer vom Design so. Mhm. Irgendwie bei dem ist so, die sind so ein bisschen weichgespült so und deshalb nicht mehr so für mich so typisch BMW. Ich mag so mehr dieses etwas eckigere, nicht so rundlich. Ich finde so ein,
ja, so aber ein ich finde gerade die E-Bauch, also gerade die letzten, wenn du so E90, also die ganzen Bengel BMWs nimmst, die sind ja eigentlich viel weicher gezeichnet, findest du nicht? Ich finde, die sind viel runder als jetzt so ein F30 oder F31.
Echt? Ne, ich finde, die sind viel eckiger, wenn wir so.
Was? Okay.
Also 7er mal außen vor, E65, 7er, ja, der ist schon rund. Aber
auch wenn du jetzt einen E90 zum F30 nimmst, der ist doch runder. Oder auch einen, vor allem E60 zum F10.
Nee, finde ich viel kantiger.
Was?
Ja.
E60 kantig?
Ja.
Okay. Ja, das finde ich auf jeden Fall wild. Das weiß ich nicht. Aber so was rund und eckig grundsätzlich ist, da sind wir schon einig.
Ja, ja.
Okay, gut.
Ich glaube schon, ne?
Ja, weiß ich nicht. Kannst du mal eben kurz mit den Fingern so, was ist für dich rund?
Warte, so.
Okay. Ja. Jan hat ein Viereck gemalt.
Dreieck.
Er ist daneben, glaube ich.
Ja, nee, okay. Aber es fällt mir immer mehr auf. Also Ausnahme zum Beispiel, Einser. F20 Einser, den finde ich mega gelungen.
Ja, finde ich auch.
So, der wirkt auch, finde ich, überhaupt noch nicht irgendwie so in die Jahre gekommen.
Mhm.
Ja gut, also ihr aber merkt
auch
schon.
Auch da eigentlich eher ab Facelift, oder nicht?
Ja,
vorfällig also, sieht auch schon ein bisschen älter aus.
Sieht schon ein bisschen älter aus, ja. Aber da zum Beispiel verglichen mit der E-Baureihe, die sieht, finde ich, richtig alt aus.
Ja, also der, aber finde ich, sind so alt, dass sie schon wieder cool sind. Wenn du dann 30 nimmst oder so.
Ja, der mag halt, ich. Aber der ist ja nur cool, weil der einen coolen Motor hat.
Ja.
Der gleiche als 1,18.
Auch mega cool.
Mega. Heckschleuder.
Ja. Ja gut, da sind wir uns auf jeden Fall nicht einig. Ich finde, der ist ganz gut gealtert, muss aber sagen, es ist ja grundsätzlich jetzt gerade so eine Schwelle, wo es ja oftmals ist, wenn die Autos so ihre 10, 15 Jahre alt sind, dass es dann wieder ein bisschen dauert, bis sie wieder richtig cool werden.
Ja, genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, genau da sind die gerade für mich.
Ja, kann sein. Aber da muss man denen vielleicht noch ein paar Jahre wieder geben und dann denkt man wieder, boah.
Ja, sicherlich. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Vor allen Dingen, weil wir auch nicht wissen, was noch nachkommt.
Eben.
Aber gut.
In der Regel wird es ja eher
immer besser.
Immer besser, genau.
Immer.
Richtig, gut. Lassen wir das so stehen.
Okay, jetzt gucken wir uns erstmal unser Fahrzeug wieder an, beziehungsweise das Fahrzeug von Chris und Vanessa. Das Auto ist schwarz und wir haben uns im Vorfeld noch kurz gefragt, welches Schwarz mag das denn wohl sein? Denn bei BMW, die meisten von euch wissen das sicherlich, steht im Motorraum eigentlich immer die Farbe.
Mhm.
Bei diesem Auto stand Individualfarbe.
Richtig.
So, und ich wusste nicht, welches Schwarz es ist, aber du hast das rausgefunden, ne?
Ja, also ich habe Chris gefragt. Ja, ich hätte es jetzt selber auch nicht gewusst. Genau.
Und Probe zwar, genommen.
So ist es. Nee, und zwar ist es in dem Fall Saphir Schwarz Metallic.
Ja.
Hätten wir eigentlich direkt erkennen müssen, oder nicht?
Absolut, ja, definitiv. Ich finde es auch immer wild, es ist ja auch, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn du eine Individualfarbe nimmst und dann nimmst du eine vermeintliche Nichtfarbe. So wie bei Porsche irgendein spezielles Weiß. keiner erkennt, dass es jetzt das und das weiß ist, aber hast PTS. Ja. Ja, mega. Also hier habe ich individual, hab schwarz.
Ja. Aber Saphir schwarz.
Ja, ja, klar. Naja, jedenfalls, also schwarz, grundsätzlich steht zum Alpiner natürlich so eine dezentere Farbe einfach mega gut, weil das zu diesem dezenten Auftritt passt. In unserem Fall mit dem klassischen Alpiner Dekor. Das bedeutet also, du hast so diese Alpiner Striche, nenne ich es jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, an der Seite entlang und auch vorne in die Schürze rein, in Silber. Und man konnte auch damals schon wählen, Silber oder Gold oder auch ganz weglassen. Mhm. Wie stehst du dazu? Also mit oder ohne?
Ist ganz witzig, weil wir hatten in der Scuderia-Folge ja schon mal drüber gesprochen, über Streifen. Und da habe ich gesagt, ich bin kein Freund von Streifen jeglicher Art. Mhm. Jetzt haben wir das zweite Fahrzeug, was irgendwelche Streifen drauf hat. Und
beim Scuderia hast du gesagt, findest du mega.
Genau, deswegen beim Scuderia habe ich gesagt, eigentlich mag ich keine Streifen, in dem Fall würde ich sie nehmen. Das Witzige ist, beim Alpina geht es mir genauso. Ich würde die auch mit Streifen nehmen. Ich finde, das hat was. Es ist ja wirklich sehr dezent. Es ist ja nicht so ein Rallye-Streifen quer drüber oder irgendwie sonst irgendwas. Sondern es ist ja nur an der Seite dieses klassische Alpina. Ich glaube, die meisten von euch haben es zumindest vor Augen.
Und wenn nicht, jetzt komme ich dazwischen gegrätscht, dann schaut ihr natürlich bei Instagram vorbei. @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Da seht ihr die Bilder von dem B3 von Chris und Vanessa mit den Streifen.
So ist es. Und er hat ja dann auch unten den lackierten Schriftzug.
Genau.
Auch in Farbe. Oder beziehungsweise, was heißt in Farbe? In Silber in dem Fall. Und ich finde das irgendwie cool. Das ist ein schönes Detail. Vorne nochmal an der Seite diese kleinen dezenten Linien. Und ja, es erkennen ja auch nur Leute, die sich damit ein bisschen auseinandergesetzt haben. Es ist ja nichts Auffälliges. Von daher würde ich auf jeden Fall mit Dekor tatsächlich bevorzugen. Und du?
Ja, auch mit Dekor. Also ja. Das war auch so ein Ding. Früher fand ich das irgendwie immer nicht so. Aber mittlerweile, glaube ich, würde ich immer mit Dekor nehmen. Und dann je nach Außenfarbe würde ich dann entscheiden. Also Silber geht eigentlich ja immer, passt wirklich zu allem. Gold ist natürlich schon speziell, weil es jetzt auch nicht so Gold ins Gesicht Gold ist, sondern auch da dezent.
Ja, weil es ja auch sehr fein ist.
Genau. Einfach, ne? Zu manchen Farben finde ich, also zu Schwarz zum Beispiel, würde Gold auch mega gut passen.
Ja.
So, zu anderen Farben, Blau zum Beispiel, das klassische Alpiner Blau, da würde ich jetzt persönlich kein Gold nehmen, da würde ich wahrscheinlich eher Silber nehmen. Aber so ist das halt Geschmackssache. Ich finde auf jeden Fall, dass das Dekor wirklich schön ist und dass das einfach zu einem Alpina auch mittlerweile dazugehört.
Ja, ich finde, es passt auch eigentlich immer gut, wenn es halt wirklich zur Felge passt.
Ja.
Und ich bin bei goldenen Felgen halt echt raus.
Ja, klar.
Also von daher,
goldene Felgen auf dem Alpina wären schon ein bisschen doll.
Genau, richtig. Aber wenn du dann halt diese goldenen Streifen hast, dazu die silbernen Felgen und dann noch eine andere Außenfarbe, weiß nicht. Ich würde echt eigentlich in den meisten Fällen Silber wählen.
Ja, naja, so sind Geschmäcker verschieden. Jetzt hast du die Felgen aber schon angesprochen. Und ja, was sollen wir dazu sagen?
Ja, also ich würde sagen, die stechen auf jeden Fall ins Auge. Die sind wirklich gigantisch. Also wir sprechen hier von 20 Zoll Felgen. Die klassische Alpina-Felge natürlich.
Ja, viel Speicher.
Ja. So ist es, so muss es sein. Und ich finde, die wirken wirklich riesengroß auf diesem Auto, ne?
Ja, mega gut. Also wirklich so schön. Dieses Alpina-Design von dem Rad, das haben die ja gefühlt seit Jahrzehnten nicht verändert. Mittlerweile haben sie ja nicht mehr das versteckte Ventil. Dieses Auto hat noch das versteckte Ventil, also hinter der, ja, wenn man so will, hinter dem Nabendeckel, obwohl es ja dann auch die gesamte Radnabe verdeckt. Da ist das Ventil eingelassen, so klassische Alpina-Spezialität. Wenn man da drauf guckt, denkt man so, wir haben es ja häufig schon gesagt, man denkt eigentlich immer, das Rad ist kleiner, als es eigentlich ist. Mhm. Hier ist es umgekehrt.
Ja.
Von Weitem könntest du denken, das ist 22 Zoll.
Jo. Das stimmt. Das ist wirklich riesengroß. Aber was die Felge angeht, es gibt ja zwei verschiedene Arten von diesen Vielspeichenfelgen. Mhm. Es gibt ja einmal diese Variante, die so, ich sag mal, ein bisschen konkav ist und wo die Speichen so ins Bett auslaufen. Und dann gibt es ja noch diese ganz plane Variante. Die haben sie ja auch schon seit Ewigkeit. Das ist ja eigentlich die klassische Felge. Ich muss sagen, ich finde diese neu interpretierte deutlich besser.
Ja, also muss ich auch sagen, die gefällt mir richtig, richtig gut. Und das ist auch so eine Felge, die kommt wirklich nur in Silber auch zur Geltung, ne? Mhm. Wer die in Schwarz bestellt, ja, okay, das, auch das ist natürlich Geschmackssache, aber da geht natürlich alles verloren, was diese Felge ausmacht. So, du siehst überhaupt nicht, wie filigran die gearbeitet ist, die ganzen einzelnen Speichen siehst du nicht, siehst nicht, wie die ausgeformt sind. Das ist einfach fast schon schade. Das Einzige, was mich an den Felgen, glaube ich, richtig, richtig stören würde, ist, die zu putzen.
Ja, gut, da hätte ich auch absolut keine Lust zu.
Das also stimmt. Wir sind ja nun beide Leute, die ihre Autos per Hand waschen und grundsätzlich macht mir das auch Spaß. Aber wenn ich mir diese Felge angucke und denke, ey, ich muss da jede Speiche putzen, also da würde ich auf jeden Fall in eine Felgenversiegelung investieren.
Ja, ich auch. Also das, sonst wirklich, da bist du ja stundenlang zugange.
Ja,
definitiv. Keine Lust zu.
Willst du nochmal die Dimension sagen? 20 Zoll hast du zwar schon erwähnt, aber ja. Konkrete Dimensionen haben wir ja auch noch.
Klar, und zwar haben wir auf der Vorderachse 245-30 ZR20 montiert und auf der Hinterachse 265-30 ZR20. Was relativ ungewöhnlich ist, dass man ja auf beiden Achsen eine 30er-Flanke hat. Ne? Oftmals ja. Ist ja dann eher eine 35er dann hinten. Aber da ist wirklich nicht viel Gummi.
Nee, und das führt halt eben auch noch mal dazu, dass die Felge so riesig aussieht. Ja, ne?
Genau.
Jetzt müssen wir noch einmal ganz, ganz kurz an die Front. Du hast ja schon gesagt, also wir haben vorne diesen Schriftzug in der Schürze. Dazu muss man jetzt noch mal sagen, dass die F-Baureihe meines Wissens nach ja die letzten Alpiner sind, die noch auf der Sportline basieren.
Genau, beziehungsweise allgemein nicht auf dem M-Paket basieren. Ne?
Genau.
Bei den Vorgängern gab es ja verschiedene Lines dann. Die haben einfach auf jeden Fall nicht als Basis das M-Paket.
Weil mit der G-Baureihe hat Alpina dann ja tatsächlich drauf gewechselt, das M-Paket als Basis zu nehmen und da ihre wirklich dezenten Anbauteile ja zu montieren. Hier haben wir jetzt also wirklich vorne so einen Frontschürzenaufsatz, der ist wirklich sehr dezent. Da läuft eben dieses Dekor nochmal so aus in die Front und in der Mitte, du hast es gesagt, das ist richtig dreidimensional, der Schriftzug Alpina, eben entsprechend, wenn du ein silbernes Dekor hast, in Silber. Was mir da aufgefallen ist, und da haben wir auch schon vor Ort, als wir das Auto gefahren sind, drüber gesprochen, dieser Aufsatz, ne, der scheint ja wirklich Steinschläge anzuziehen.
Ja. Ja,
übertrieben heftig. Und auch wenn du dir sonst mal online oder wo auch immer mal Alpinas anschaust, immer diese Frontschürze unten wirklich, die sieht aus wie Sandstrahl, ne?
Ja, ist wirklich so. Ich frage mich aber wirklich, ob das auch irgendwie an der Lackierung liegt.
Ja.
Weil wenn du direkt da drüber guckst, wo der Übergang zur herkömmlichen Stoßstange ist oder zur normalen Stoßstange ist, da sind ja nicht annähernd so viele Steinschläge. Das kann ja nicht sein, dass jetzt irgendwie dann direkt nach dem Übergang so, jetzt hier fliegen keine mehr hin.
Nee, nur da unten.
Ja, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Alpina da mal so ein bisschen nachbessern muss. Weil das ist mir auch schon bei vielen Alpina aufgefallen, dass immer da unten das teilweise schon, also wenn die halt ein bisschen was gelaufen haben und Alpina findest du oft mit hohen Laufleistungen.
Dafür sind sie gebaut.
Genau, richtig. Die werden ja oft auf der Autobahn benutzt und sonst was und für weite Strecken. Und da sieht das oftmals wirklich aus, du denkst schon, der Lack ist schon fast weg.
Ja.
Ja, verstehe ich nicht so richtig.
Finde ich auch ganz komisch. Und wie gesagt, achtet da einfach in Zukunft mal drauf. Egal, ob ihr mal einen auf der Straße seht oder euch online mal welche anschaut. Immer dieser Frontschürzenaufsatz vorne.
Ja. Aber noch ganz kurz zurück eben zu dem Alpina-Schriftzug. Wenn man nicht die Dekore bestellt oder nicht dieses farblich abgesetzt hat, ist der Schriftzug allerdings geprägt. Ne?
Genau.
Der ist dann nicht farbig abgesetzt, aber der ist trotzdem, du siehst ihn trotzdem, der ist dann so ein bisschen eingelassen.
Genau.
Finde ich eigentlich auch ganz cool.
Ja, so oder so. Wie gesagt, das sind ja diese kleinen, feinen Details, die eben wirklich nur den Kennern auffallen. Und schön, dass Alpina halt da eben auch noch verschiedene Varianten hat, je nachdem, ob du das Dekor bestellst oder nicht und in welcher Farbe auch. Ganz besonders wichtig ist natürlich auch, dass dieses Auto, also ich finde das besonders wichtig, dass dieses Auto keine schwarzen Nieren hat, ne?
Ja.
So, weil gerade zu einem Alpina, also schwarze Nieren sowieso ja, auch das Geschmackssache, aber gerade bei einem Alpina, wenn der auch noch silbernes Dekor hat, dann die schwarzen Nieren wären für mich ein absolutes No-Go. Mhm.
Da kann ich aber aus dem Nähkästchen plaudern. Der hatte tatsächlich schwarze Nieren, als Chris ihn gekauft hat.
Siehste.
Das war zum Glück das Erste, was er geändert hatte.
Ja. Sehr gut.
Ja, ganz wichtig, also, ja.
Props auch von meiner Seite, Chris.
Ja, wirkt viel, viel edler, flüssiger, schöner. Vor allem, der hatte auch noch diese Doppelstegniere.
Naja,
schwierig.
Okay, ja. Ja, wirklich schwierig.
Ja.
Gut, im Profil gibt eigentlich gar nicht so viel zu besprechen. Wir können euch einmal die Abmessungen nennen. Die sind jetzt nicht so spektakulär, weil sie eben sehr analog zum Dreier sind. Aber der Vollständigkeit halber können wir die trotzdem mal raushauen, ne?
Genau. Und zwar sprechen wir von einer Länge von 4,63 Meter. Einer Breite von 1,81 Meter und einer Höhe von 1,41. Also alles wirklich keine spektakulären Werte.
Nö.
In keine Richtung. Der Vollständigkeit halber noch den Radstand, der liegt bei 2,81 Meter.
Ja, also wie gesagt, typische Dreierabmessung. Das Auto ist nicht riesig, ist auch nicht klein, ist halt ja, Mittelklasse-Kombi. Womit wir zum Heck kommen. Und auch da, finde ich, gibt es eine Sache, die ganz wichtig ist bei einem Alpina: Schriftzüge weg.
Ja, finde ich auch. Gerade weil es auch relativ lang ist, wenn da erstmal Alpina steht, finde ich, und dann rechts noch die Modellbezeichnung. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass die da nicht da sind. Und das passt ja auch nochmal sehr gut zu diesem bisschen Sleeper-Look.
Genau, ja. Also das, was dann den Alpina tatsächlich verrät, sind natürlich die vier Endrohre, auch hier verchromt. Und diese Abgasanlage, die ist tatsächlich von Akrapovic und die ist nicht nachträglich da irgendwie rangekommen. Das ist eine Kooperation von Alpina und Akrapovic. Da finde ich auch wieder ein sehr schönes Detail. Wie gesagt, zwei Rohre links, zwei Rohre rechts. Und auf den Rohren jeweils links und rechts steht dann auf dem einen Alpina und auf dem anderen Akrapovic. So ganz fein, ne?
Ja, und es sticht nicht so übelst ins Auge. Ist ja auch nicht dieses farbige Logo, sondern wie es teilweise auf diesen Carbon-Endschalldämpfer, wollte ich gerade sagen, nee, Endblenden ist. Ja. Das sieht schon wirklich gut aus. So richtig schön dezent. Und das passt ja auch gut, weil er ja auch keinen anderen Diffusor oder irgendwas hat. Das sieht ja nicht groß anders aus. Die Heckschürze ist ja trotzdem super clean. Und dann nur diese Rohre und das war's. Nicht jetzt irgendwie noch irgendwelche komischen Finnen dazwischen oder sonst irgendwas.
Ja, stimmig. Damit sind wir eigentlich aber auch schon durch, ne? Was so die optischen Details angeht. Mhm. Weil wir haben es jetzt ja, glaube ich, schon zur Genüge gesagt. Es gibt einfach nicht ganz so viel zu einem Alpina optisch zu sagen. Und genau das ist ja der Schlüssel.
So ist es.
Und damit würde ich sagen, springen wir mal in den Innenraum.
Innenraum.
Wir haben jetzt ja schon gehört, also diese sündhaft teure Lavalina Lederausstattung, die hat dieses Auto leider, leider nicht.
Mhm. Aber er hat ja trotzdem eine besondere Lederausstattung. Nicht einfach nur klassisch schwarz, was man jetzt vielleicht erwarten würde bei der Außenfarbe, sondern wir haben hier Leder-Dakota-Sattelbraun drin. Und ich persönlich finde es mega schön.
Ja, also ich muss auch sagen, diese Farbkombination ist sehr edel. Schon speziell, wie gesagt, schwarz wäre so Standard, ist schon speziell, aber sehr edel. Ich finde Sattelbraun, wenn man jetzt nicht die Bilder vor Augen hat, ist das so ein bisschen, also mich zum Beispiel, wird das so ein bisschen in die Irre führen. Ich würde immer denken, das ist halt so ein dunkles Braun, irgendwie so Sattel, wie ein Sattel. Mhm. Ist ja eigentlich, also ich würde es eher als Cognac beschreiben.
Ja, ja, stimmt.
So, also es ist eher so ein helleres Braun, ne? Mhm. So, also
es gab doch aber auch mal Cognac-Leder bei BMW, das war eigentlich fast gleich, ne?
Genau.
Es geht ja auch ein bisschen in die Richtung von Zimt.
Ja,
gab's genau. Gab's ja auch ganz lange bei den älteren noch, E39, E46 richtig. Und so.
Also wichtig ist halt nur, dass ihr euch jetzt, falls ihr jetzt gerade nicht die Chance habt, die Bilder anzuschauen bei Instagram, dass ihr euch jetzt nicht vorstellt, dass es ein schwarzes Auto mit einem ganz, ganz dunkelbraunen Leder ist. Es ist schon ein sehr, oder nicht ein sehr, aber es ist ein helleres Braun, was eben, ja, sehr edel wirkt.
Ja, finde ich auch. Und vor allem auch, weil es nur an gewissen Stellen ist. Es ist nicht so, dass der gesamte Innenraum einfach in diesem Braun gehalten ist, sondern es sind eigentlich nur die Sitze, Türtafeln, Mittelkonsole, oder nicht Mittelkonsole, sondern Mittelarmlehne, so rum. Und das Armaturenbrett, aber auch nur der untere Part, wo das Handschuhfach ist und so da das unten abgesetzt. Alles andere ist schwarz gehalten. Also auch ganz wichtig, schwarzer Dachhimmel natürlich, ne?
Klar. Ja, ganz wichtig für uns.
Ja.
Für uns Freaks.
So ist es. Aber das sieht dadurch, finde ich, extrem stimmig aus. Sieht super edel aus. Es ist nicht zu viel, finde ich, von dem Braun, weil manchmal finde ich, bei solchen Tönen kann das auch zu viel dann werden, wenn du noch Teppiche und so weiter alles in dem Braun hast. Ist manchmal nicht ganz so mein Geschmack. In dem Fall finde ich es sehr, sehr harmonisch.
Meinst du, wie beim C32?
Ja, das war ja nicht zu viel.
Ich wollte sagen, ja, das war genau richtig.
Das war genau richtig.
Genau richtig.
Schön dezent, perfekt. Ein bisschen grün nochmal dazwischen.
Nuanciert, ja. Einfach so ein paar Farbkleckse.
Genau, ja. So ungefähr. So meinte ich das.
Ja, ich weiß, wir verstehen uns.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Was ich schön finde ist, also ich glaube, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, dieses Leder Dakota, das ist ja eigentlich das Leder, was es bei BMW gibt, ne?
Ja,
also genau. Das ist nicht jetzt irgendwie ein spezielleres Leder oder so. Was Alpina aber trotzdem macht, obwohl es ja nicht deren eigene Ausstattung ist, ist, dass sie eben diese, ja, sind das Plaketten? Ich würde schon sagen, so kleine Plaketten in die Lehnen einlässt. Mhm. Und nicht nur irgendwie geprägt oder so, sondern es ist wirklich eine richtige Plakette.
Ja.
Auf allen Sitzen. Und das ist wieder so ein Detail, wie gesagt, ganz, ganz klein. Ich würde sagen, das ist so 2 Euro Stück groß vielleicht.
Ja,
so grob, ja. Bisschen größer vielleicht. Aber wirklich, das macht schon wieder, du guckst da drauf und denkst, mega.
Ja, und vor allem auch dieses, du guckst drauf, ist ein echter.
Genau, ja.
Nicht von außen nur ein bisschen was ran, sondern weißt schon, okay, die Mühe macht sich kaum jemand.
Ja, absolut. Also da muss ich sagen, das sind dann wieder so ganz, ganz feine Details. Sind wir wieder an dem Punkt. Die machen das halt einfach nochmal ja, nochmal wieder viel spezieller. Was wichtig ist, ist dir aufgefallen, ich springe jetzt einmal ganz kurz, aber das passt jetzt gerade thematisch, die Rückbank, ne, bei diesem Auto, sieht aus wie neu.
Ja, da saßen, glaube ich, nicht viele Leute so über die
Zeit. Also es ist wirklich gefühlt ein Kombi, wo hinten noch nie jemand mitgefahren ist.
Ja.
Also das Leder auch gar nicht irgendwie, ja, es sah wirklich aus, als wäre das gerade erst vom Band gerollt, das Auto.
Ja, das stimmt.
Weißt du, wofür das nicht gilt?
Fürs Lenkrad.
Mhm.
Ja, das sieht nicht mehr aus wie gerade vom Band gerollt, das stimmt.
Und da muss ich jetzt mal sagen, und da, also ich meine, auch da haben wir uns vor Ort schon drüber unterhalten. Aber was ist mit BMW los? Wieso sehen bei BMW, das ist jetzt ja, also es hat nichts mit Alpina zu tun, es hat auch nichts irgendwie mit diesem Auto jetzt im Speziellen zu tun. Wenn man sich BMWs anguckt, die ein paar Jahre auf dem Buckel haben und die haben, das sind ja echte Lederlenkräder, ne? Das ist ja nicht irgendwie so Billo. So, und das ist ja auch schönes Leder.
Mhm.
Wieso sehen die immer so ultraschnell speckig aus? Und vor allem ja auch so extrem speckig.
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht. Ist mir auch schon mal aufgefallen. Also, es ist ja auch gar nicht, dass irgendwie jetzt die Laufleistung so extrem hoch ist, nee, oder sonst irgendwas, nicht, sondern es, die nutzen einfach irgendwie schneller aber als andere Lenkräder vielleicht.
Weiß ich auch nicht. Ich finde das total auffällig, weil das ist immer wieder, wenn man irgendwie auch mal online guckt, egal ob das auch schon teilweise bei G30-5ern, ne? 80.000 auf der Uhr, was ja nichts ist für so ein Auto. Alles sieht pico aus, dann guckst du das Lenkrad an und denkst, das könnte auch 200.000 haben. Ja. Und wie gesagt, manchmal hat man ja so Autos, Leute, die sich besonders häufig ihre Hände eincremen. Ausnahmen gibt's immer, aber da ist eher die Ausnahme, wenn das Leder noch gut aussieht.
Ja.
Und wenn das Auto neu ist, da hatte ich ja nun auch häufig das Glück, neue Autos zu fahren, dann ist das Leder ja richtig schön. Mhm. Das ist mega gut, aber es scheint einfach super schlecht zu altern.
Ja, scheinbar schon.
Ja, also da muss ich sagen, das gefällt mir gar nicht. Da bin ich picky wieder. Und da muss ich sagen, das ist echt so eine BMW-Krankheit.
Ja, auf jeden Fall. In dem speziellen Beispiel muss ich aber sagen, habe ich auch mit Chris schon drüber gesprochen, hat er mich auch direkt schon vorgewarnt, meinte, das sieht schon nicht mehr so gut aus, da wollte er sich drum kümmern. Also von daher, da können wir uns beruhigen.
Aber sagen, können wir wieder runterfahren.
Ja, eben.
Aber jetzt muss ich noch mal kurz beim Lenkrad bleiben, denn das ist wirklich ein Detail, was ich, da finde ich es nicht so schön, dass BMW eben, dass Alpina bei BMW dann eben nicht auf die M-Line oder M-Sport-Paket setzt, weil wir haben auch dieses nicht so schöne Lenkrad mit dem dicken, klobigen Pralltopf.
Ja, geht mir genauso. Ich finde es auch nicht wirklich schön. Muss aber sagen, kennst du das vom E90 noch?
Ja, ja.
Das fand ich richtig grausam. Da finde ich das schon besser auf jeden Fall. Aber am besten wäre es natürlich, wenn man wenigstens einfach das M-Lenkrad nehmen könnte. Das konntest du ja auch einzeln wählen.
Ja.
Wenn du einen normalen bestellt hättest, ohne M-Paket, konntest du ja das M-Sportlenkrad nehmen. Und ich finde, das wäre schon gut gewesen, wenn Alpina gesagt hätte, okay, das Lenkrad nehmen wir, weil es einfach wirklich deutlich schöner ist.
Ja, bin ich auch vollkommen bei dir. Und da kommen wir jetzt zum ersten Zitat aus meinem Artikel von 2017 vom B3S. Damals habe ich schon geschrieben, ich zitiere mich selber, Achtung, speziell das Lenkrad mit dem klobigen Pralltopf, das vom normalen Dreier ohne M-Sportpaket stammt, wirkt nicht besonders modern.
Oh.
Ja, und das war 2017, ne? Da war das Auto ziemlich neu. Jetzt wirkt es eben noch
weniger modern. Tacken
weniger modern,
ne? Ja, das stimmt leider.
Und das Letzte, dann ist unser Rage über das Lenkrad aber auch vorbei. Da müssen wir, glaube ich, beide, Chris, zustimmen. Diese Schalttasten, ne? Das ist ja auch so eine Alpina-Spezialität. Diesen Quatsch.
Ja, ich verstehe dir. Ich weiß nicht, ob es wirklich zu diesem dezenten Look passen soll, dass du nicht halt Schaltwippen da hinten siehst.
Mhm.
Aber ich hätte mir da wirklich richtige Schaltwippen gewünscht, weil das sieht wirklich, also es sieht komisch aus, es fühlt sich super komisch an. Ich
würde sagen, es ist ja nicht nur die Optik, es ist ja auch die Bedienung.
Genau, und es kannst du eigentlich komplett vergessen, brauchst du gar nicht benutzen. Ich finde das sowas von unharmonisch irgendwie, also
geht wirklich gar nicht. Also ich benutze sie auch nicht. Dann hätte ich echt gedacht, dann lass es lieber ganz weg.
Ja.
Dann schalte einfach lieber nur am Schalthebel,
genau,
wenn du schalten willst, manuell. Aber ja, diese Tasten, nee, leider nicht.
Aber die haben die bis heute, oder habe ich das falsch im Kopf?
Ich meine, die haben die jetzt bei der G-Baureihe nicht mehr.
Nee?
Ich bin den ja schon gefahren. Boah, jetzt hast du mich natürlich auf dem falschen Fuß erwischt. Aber ich meine, die haben mittlerweile nicht mehr die Schalttasten.
Okay. Haben die jetzt dann kleinere Schaltwippen, aber die du trotzdem nicht siehst?
Nee, ich glaube normale Schaltwippen.
Okay.
Meine ich. Ich kann mal kurz parallel hier in meinen Bildern schauen. Du kannst ja schon mal weitermachen. Ich guck mal hier einmal kurz.
Ja, genau. Kannst ja mal suchen. Ich würde dann direkt mal mit dem Tacho eigentlich ganz gerne weitermachen. Das ist ja auch so eine Alpina-Spezialität, dass die immer noch in blau gehalten sind, dass sie so blau abgesetzt sind.
Oh ja.
Und das finde ich auch mega cool. Das ist ja auch wieder so eine Sache, die darauf hindeutet, dass es ein echter ist. Ist ja heutzutage leider durch die digitalen Tachos verloren gegangen. Da kannst du ja, habe ich tatsächlich schon bei mehreren Fahrzeugen mal gesehen, dass die sich das einfach reinprogrammiert haben. Also das ist ein ganz Standardauto, hat das mit einem Alpina-Tacho. Habe ich schon ein paar Mal gesehen auf verschiedenen Börsen. Ist ja leicht gemacht. Das ging damals halt nicht so leicht. Da konntest du noch, oder da hat Alpina halt dann noch das richtig umgebaut und die Mühe hat sich eigentlich kaum jemand gemacht. Auch wieder ein gutes Erkennungsmerkmal und ich finde das irgendwie, sieht einfach richtig cool aus, weil das ja sonst auch keiner hat in Blau.
Ja, also es ist wirklich, es ist einfach schön. Es sind analoge Skalen, Tacho bis 330. Das sieht auch wirklich, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen, wirklich schön.
Ja, absolut. Ich merke schon, du bist noch nicht fündig geworden. Dann würde ich in der Mittelkonsole weitermachen.
Mach mal.
Und zwar, wir haben ja uns ein bisschen gewundert gehabt über dieses Display, was dieses Zusatzdisplay in der Lüftungsdüse. Yep. Da dachten wir erst, ob das vielleicht jemand nachgefriemelt hat, weil auch die Auflösung so ein bisschen anders war, sag ich mal, als das normale große Navi-Display, aber trotzdem ja Alpina darauf aufgetaucht ist. Ich habe mir aber die alten Preislisten angeguckt. Du konntest es tatsächlich so ab Werk bestellen. Okay. Ich gehe davon aus, das ist wahrscheinlich so ein klassisches Display. Es gibt ja verschiedene Hersteller, ich glaube Avron gab es und sonst was, wo du das bestellen kannst. Ich gehe mal vor, dass es das einfach ist und Alpina da seine Software aufgespielt hat, dass du da halt noch das Symbol am Anfang hast und das war's. Aber da dachte ich auch erst, es wäre so eine Nachrüstlösung, scheint aber tatsächlich so vom Band gelaufen zu sein.
Mhm, ja, habe ich nämlich auch nochmal nachgeschaut. In dem B3S, den ich damals gefahren bin, war das auch schon drin. War
auch schon drin,
mhm. Ja. Dazu gleich noch, wir haben ja uns, während wir gefahren sind, noch gefragt, wie man das wohl bedient, ne? Weil man kann da auch verschiedene Ansichten wählen. Also man kann da unter anderem verschiedene Temperaturen anzeigen lassen, auch letzte Höchstgeschwindigkeit steht da drin und so. Aber irgendwann haben wir es aus Versehen mal verstellt und wussten dann nicht mehr, wie es zurückging. Haben wir Chris ja noch angerufen oder Sprachnachricht geschickt. Das geht über die Tempomat-Tasten.
Genau.
Also wenn der Tempomat nicht aktiv ist, dann einfach über die Tasten im Lenkrad. Eigentlich ganz smart.
Ja, ist gut gemacht. Ich finde das Display an sich auch super hilfreich. Auch gerade, dass du so alle möglichen Temperaturen da drin hast. Dann finde ich ganz witzig, natürlich eine Spielerei. Aber wenn du fährst, dass er dir einmal deine Höchstgeschwindigkeit anzeigt, also die höchste, die du bei der Fahrt hattest. Und solche Geschichten finde ich irgendwie, ist auf jeden Fall cool.
Ja, definitiv. So, und jetzt, es hat ein bisschen gedauert, aber ich bin fündig geworden. Hier, ich zeig dir den D3 aus der Generation G. Ah,
tatsächlich.
Die haben jetzt mittlerweile so, ja, die sind wie so ein kleines Sichel, aber es sind richtige Schaltwippen, da ist Alpina so eingelassen.
Sehr gut.
Also nicht mehr die Tasten. So, haben wir unseren Lehrauftrag an dieser Stelle auch erfüllt und ich kann auch beruhigt nachher ins Bett gehen, denn ich habe jetzt hier keinen Quatsch erzählt.
Ausnahmsweise mal.
Ja gut, es wird sicherlich gleich noch kommen, aber an der Stelle wenigstens nicht.
Immerhin.
Wenn wir jetzt in der Mittelkonsole einfach noch mal ein kleines Stück weiter runtergehen, da haben wir eine weitere Alpina-Spezialität, und zwar die Plakette. Jeder Alpina hat eine Plakette mit einer entsprechenden Nummer. Und unser Fahrzeug, da war ich wirklich sehr überrascht, hat die Nummer 003.
Also ein ganz frühes Auto.
Ja, wir haben sogar noch mal nachgeschaut im Fahrzeugschein. 25.07.2013 die Erstzulassung. Und wir haben ja nun gelernt, auf dem Autosalon Genf wurde das Auto präsentiert. Genf ist traditionell im März 2013, also ein paar Monate danach. Deshalb eben auch so eine frühe Nummer. Und das ist, finde ich, auch, ja, ich weiß, wir wiederholen uns, aber auch diese Plakette mit der Durchnummerierung, wo dann eben auch draufsteht B3, B-Turbo und so weiter, das sieht einfach, ist einfach gut. Das macht einfach so ein Alpina halt so special, ne? Guckst da hin, denkst, oh ja.
Ja, das sieht auch mega edel einfach aus und du siehst halt direkt schon, auch alleine durch diese niedrige Nummer, so, das ist was Besonderes.
Ja, 100%. Ja, ansonsten haben wir aber wirklich eigentlich kaum weitere Alpina-Details nochmal. Vor dem Armaturenbrett ist nochmal so ein ganz kleines Logo, ne? Also vor dem Beifahrer so.
Ja, genau, auf der Dekorleiste nochmal eingelassen, ne?
Ja. Dann Tacho hatten wir, Lenkrad haben wir besprochen, Sitze mit der Plakette. Das sind eigentlich, glaube ich, die Alpina-spezifischen Details. Jetzt muss ich aber trotzdem, jetzt haben wir es ja grundsätzlich, das Auto bis auf das Lenkrad schon sehr gelobt, ne? Mhm. Aber es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, na, muss ich sagen, Abzug in der B-Note, ne?
Okay.
Türgriffe innen.
Ja.
Du kennst das, wovon man spricht. Wenn du in den Türgriff reingreifst, also der innere Türgriff, um die Tür zuzuziehen, ultra klebrig.
sind inzwischen gewechselt.
Weiß ich schon. Ja. Habe ich also, auch mit Chris drüber gesprochen.
Das ist so ein Punkt, du fasst da hin und denkst, oh, was ist das denn? Das ist wie in so einen nassen Bonbon reinzufassen.
Ja, das ist ein ganz, ganz komisches Material. Hatte ich bei meinem X5 tatsächlich genauso. Musste ich auch erstmal bei allen Türen wechseln. Ich dachte, das ist, also, sieht auch aus, als wenn da irgendwie jemand dran rumgeknabbert hat.
Ja.
Und dann aber es immer noch irgendwie feucht vom Speichel gefühlt ist. Also ganz, also sieht komisch aus und fühlt sich einfach widerlich an.
Ja, ist so. Und da muss ich sagen, das sind so ein paar Details, also das Lenkrad und jetzt so diese Türgriffe, wo ich mich frage, an und für sich ist ja so ein BMW und auch die F30-Baureihe ist ja super solide und wirkt auch hochwertig. Aber in so einigen Details denke ich so, das würde mich mega triggern. Ne? Das, da stimmt die Qualität dann irgendwie doch nicht. Und jetzt nicht die Alpina-Qualität, das hat ja nichts mit Alpina zu tun, sondern im Speziellen halt BMW. Weil, wie gesagt, das ist ja trotzdem ein hochwertiges Auto. Und das dann so diese Türgriffe, 10 Jahre, das ist ja nix.
Ja.
Wenn du bei meinem E36 in die Tür fährst, alles gut.
Ja.
So, das ist ein bisschen komisch dann.
Ja, das sind ja auch diese Experimente mit dem Softlack gewesen zum Beispiel. Ist ja auch extrem lange verbaut worden. Und
ja, eben. Aber ich denke dann schlecht. So an so einen Golf 4. Okay, da war das wirklich neu.
Ja.
Aber das Ding ist halt 15 Jahre älter. Der Golf ist 15 Jahre älter als der 3er. Und irgendwie haben sie es da dann trotzdem nicht hinbekommen. Aber finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, verstehe ich auch nicht. Vor allem, das muss man dazu sagen, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Du hast ja nur gesagt, die Rückbank ist in einem sehr guten Zustand. Der Rest vom Innenraum ist ja auch in einem sehr guten Zustand. Also auch das Leder vorne sieht ja top aus.
Ja.
So
ja,
klar,
ja.
Es ist ein bisschen mehr abgenutzt als hinten, weil man vorne logischerweise saß. Aber das sieht noch richtig gut aus. Aber ja, diese kleinen Stellen. Wie gesagt, das mit den Griffen verstehe ich bis heute nicht. Was die da für ein Material genommen haben, das ist echt einfach nur schlecht.
Ja, schade eigentlich. Aber um persönlich aus diesem Kapitel auszusteigen, gucken wir uns noch mal kurz den Kofferraum an. Der hat jetzt nichts mit dem Alpina zu tun. 495 Liter gehen da rein. Wenn du die Rückbank umklappst, 1500 Liter. Das ist also wirklich großzügig. Und ein Punkt, der mich jedes Mal wieder begeistert, wenn ich ein BMW-Kombi fahre, die separat zu öffnende Heckscheibe. Ich nutze die auch immer, ne?
Ja, das ist einfach ein gutes Feature, ne?
Ich finde das mega. Schade, dass sie das gestrichen haben.
Wenn's aber nur das wäre.
Wir wollten ja persönlich aussteigen, also gehen wir weiter zu den technischen Daten, würde ich sagen.
Das ist das, ja.
Technische Daten.
Wenn man jetzt die Motorhaube aufmacht, dann gibt es da wirklich, also das ist wirklich ultra speziell, was man da zu sehen bekommt. Denn, wir haben es eingangs schon mal gesagt, Alpina ist ein eigener Hersteller, ein Kleinserienhersteller und hat dementsprechend seine eigenen Fahrgestellnummern. Das wiederum hat zur Folge, dass wenn man die Motorhaube aufmacht und schaut, wo eigentlich die Fahrgestellnummer ist, die wirklich durchgestrichen ist. Und da könnte man denken, hat das Auto mal einen Umweg über Polen oder sowas gemacht? Nein, das ist so. Also die BMW-Fahrgestellnummer wird quasi gelöscht und Alpina stanzt eine eigene Fahrgestellnummer direkt darunter ein.
So ist es. Die gibt es dann auch im System nicht mehr, die alte. Also der läuft ganz normal vom Band, dann geht er zu Alpina. Und dann wird die wieder rausgelöscht. Also echt total komisch eigentlich. Ja, ne?
Mega Aufwand auch.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, aber das hat wirklich alles so seine Richtigkeit. Also wer sich nicht damit auskennt, also diejenigen, die sich damit auskennen, die werden wissen, alles klar, so ist das. Aber für alle anderen mag das erstmal natürlich befremdlich wirken.
Ich denke mir wirklich immer, wenn du keine Ahnung so wirklich davon hast, denkst du einfach nur so, oh hier, viel PS, BMW, cool. Gucke ich mir mal an und dann würdest du den anschauen, ohne Ahnung zu haben. Dann würdest du erstmal denken, Heilige, was ist denn da passiert? Also, den nehme ich nicht.
Die haben sich ja nicht mal Mühe gegeben.
Eben, 3 Autos zusammengeschustert hier wahrscheinlich. So.
Ja, also das wollten wir einmal auflösen. Wenn ihr das sehen wollt, das könnt ihr auch bei Instagram sehen. Da habe ich extra ein Foto von gemacht, weil es wirklich sehr speziell ist und ich das so eigentlich auch tatsächlich nur bei Alpina kenne. Aber jetzt schauen wir uns mal den Motor an und für sich an. Optisch muss man jetzt sagen, kein Highlight, ne? Also es ist leider kein schöner Motor, zumindest nicht das, was man sieht. Aber du hast ja schon gesagt, die Basis für den B3 ist der BMW 335i gewesen. Und der hat den N55 B30 Motor.
Genau, ein relativ bekannter Motor, weil er recht standfest ist. Den kann man ja ganz gut tunen, das wissen die meisten. Ist aber auch bekannt für sein Single-Turbo.
Genau. Also 3 Liter müssen wir vielleicht nochmal sagen, ne?
Ja, genau. 3 Liter Sechszylinder. Gut, da bin ich jetzt von ausgegangen bei BMW. 3 Liter rein Sechszylinder. Das weiß man.
Immer.
So ist es. Aber in dem Fall, haben wir vorhin schon im Namen gesagt, ist es ein Biturbo. Kein Single-Turbo mehr. Da hat Alpina halt Hand angelegt und somit dann auch 410 PS daraus gekitzelt aus dem Aggregat. Serienmäßig hat er 306 und jetzt 410.
Ja, und Drehmoment ist auch ganz schön gewaltig gewachsen. von 400 auf 600 Newtonmeter. Also wirklich ordentlich mehr Leistung. Und ich will jetzt nicht alles hier aufzählen, aber Alpina hat da wirklich viel am Motor gemacht. Also ich meine, logisch, von einem Monoturbo auf Biturbo umzubauen, alles anzupassen, da wurde wirklich sehr, sehr viel Aufwand betrieben. Und unter anderem, ich habe einfach nur mal so geschaut, was da zum Beispiel verändert wurde. Natürlich eigener Ladeluftkühler, ist klar. Aber was ich wirklich besonders fand, eine geschmiedete Kurbelwelle hat der B3. Also ihr merkt schon, da wurde nicht einfach nur eine Software aufgespielt so und dann mal eben 100 PS mehr. Diese Eingriffe, die Alpina da vorgenommen hat, die waren wirklich tiefgreifend.
Genau, und daran sieht man halt auch, dass es kein klassischer Tuner ist.
Ja.
Weil diese Leistung an sich hättest du ja mit Software rausholen können.
Ja, locker, gerade so, bei dem Motor, ne?
Genau, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber Alpina steht ja auch für Langlebigkeit. Die Motoren, da kann man sich darauf verlassen, dass die diese Leistung immer wieder abrufen können und du es auch immer machen kannst, ohne dass du irgendwelche Hitzeprobleme oder sonstiges bekommst. Du kannst damit wahrscheinlich 5 Stunden auf der Autobahn Vollgas fahren und es wäre überhaupt kein Thema. Und das kannst du halt mit einem gechippten Auto eigentlich in der Regel nicht unbedingt.
Ja, und das finde ich ist immer so ein ganz witziger Anhaltspunkt. Also du hast es gerade gesagt, die sind ja wirklich für die Ewigkeit gebaut. Wenn man mal in die Gebrauchtwagenbörsen schaut, die Kilometerstände, mit denen die Autos verkauft werden, sind häufig sehr hoch. Mhm. Also überproportional häufig auch Autos mit 200.000 Kilometern plus, wohingegen ja gerade M-Modelle überproportional selten so hohe Laufleistung haben, weil die meistens vorher schon so heftig malträtiert wurden, dass die gar nicht mehr erreichen, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist, finde ich, immer so übelst konträr. Bei einem Alpina geht es gefühlt bei 100.000 erst los, dann geht's halt weiter.
Ja.
Und bei einem M guckst du so bis 100.000 und denkst, ob der noch lange hält, so.
Ganz so schlimm ist, glaube ich, noch nicht, aber ja.
Der Motor ist gekoppelt an eine 8-Gang-Automatik, Switchtronic, so nennt Alpina ihre Automatikgetriebe eigentlich seit jeher. Es ist eine Wandlerautomatik, ich meine, das Getriebe stammt von ZF mit eben eigener Software dann von Alpina. Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal eingangs gesagt, es gab das Auto wahlweise mit Hinterradantrieb oder mit Allradantrieb.
Genau, unser Exemplar hatte Allradantrieb.
Genau, und das ja, sieht man dann eben auch in der Beschleunigung. Mit Allrad beschleunigt dieser B3 Touring in 4,1 Sekunden auf 100. Mhm. Ohne Allrad ist er 0,2 Sekunden langsamer, aber 4,1 ist schon wirklich eine Ansage. Und ich meine, Auto ist auch schon jetzt 10 Jahre alt für so einen Kombi.
Mhm. Den man es ja auch nicht ansieht, das muss man ja immer dazu sagen, ne?
Absolut, ja. Und Topspeed. Alpina hat nämlich seit jeher auch keine Abregelung, wie die ganzen anderen deutschen Hersteller. Topspeed angegeben mit 302 km/h. Das ist ja auch psychologisch wichtig,
ja.
Dass er die 300
knackt. Muss da stehen,
ne? Ja. So, also wäre bitter, wenn da nur 298 steht, ne?
Das wäre sehr, sehr traurig, ja.
Oder bitter wäre auch, wenn Alpina die falschen Werte auf seiner eigenen Homepage hätte, ne?
Das wäre auch sehr bitter, ja. Stimmt, das kann ich mir nicht vorstellen, das machen wir nicht.
Glaube ich auch nicht. Ja, dann haben wir auch noch ein Gewicht für euch. Der B3 Touring mit Allrad wiegt 1820 Kilo. Ja, das ist jetzt natürlich nicht leicht, aber wir reden hier eben auch über ein Auto mit einer sehr gehobenen Ausstattung. Wie gesagt, es ist auch nicht klein. Und wenn man heutzutage überlegt, was heute einige Autos schon auf die Waage bringen, finde ich 1,8 Tonnen ist, wie gesagt, kein Leichtgewicht, aber geht absolut in Ordnung. Mit Hinterradantrieb sind es dann natürlich ein paar Kilo weniger, ist klar. Aber ich glaube auch jetzt nicht, dass man vom Gewicht her einen Unterschied spüren würde, ob er jetzt nun Hinterrad- oder Allradantrieb hat.
Nee, das glaube ich auch.
Und einen angegebenen Verbrauch haben wir auch noch rausgesucht. 7,7 Liter auf 100 Kilometer. Finde ich schon sehr niedrig. Und ich kann auch schon mal spoilern, davon waren wir dann doch relativ weit entfernt.
Das stimmt. Muss aber noch mal eben ein bisschen zurückspringen, weil ich glaube, wir haben gerade ein bisschen geschlafen. Wir hatten ja eigentlich noch eine Besonderheit beim Motor versprochen.
Ja, kommen wir jetzt noch zu.
Aha, wir wollten erstmal alles andere und dann nochmal
zum Motor zurück. Wir wollten erstmal kurz den B3 abhandeln, okay. Und dann gehen wir zum B3S.
Aha, ja gut, dann will ich nichts sagen. Dann
lass mir noch eben kurz die Preise raushauen und dann, wie gesagt, kommen wir zum B3S. Also B3 Biturbo bei der Präsentation als Limousine 65.000 Euro. Touring 66.800 Euro und Allrad dann nochmal 2.900 Euro extra. Das heißt, der Basispreis von unserem Auto, lass mich rechnen, 69,7, ne?
So ist es.
Genau, so war der Basispreis. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, 2017 wurde dann der B3 durch den B3S ersetzt. Und da hast du ja schon erklärt, Basis 340i.
Richtig. Und BMW-Kenner wissen, dass dann ja ein sehr interessanter Motor in den 340i gewandert ist, nämlich der B58. Ist ja auch dafür bekannt, sehr standhaft zu sein, deutlich standhafter nochmal als der N55 und dass man da wirklich absurd viel Leistung rausholen kann. Dieser B58 ist aber leider nicht in den Alpina gewandert.
Und das ist ein bisschen kurios, denn man hat ja nun extra das neue Auto genommen und man liest tatsächlich auch relativ häufig, dass der B3S den B58-Motor hat. Mhm. Hat er aber nicht.
Nee. Ja, ich denke mal, es ist einfach das Problem gewesen, die haben ja wirklich grundlegende Veränderungen beim N55 gemacht, hatten wir schon gesagt, Biturbo und so weiter. Und das Facelift haben sie auch nur 2 Jahre gebaut, also den B3S.
Ja.
Dafür wäre es wahrscheinlich einfach viel zu viel Aufwand gewesen, aus dem B58 nochmal eine Alpina-Variante dann irgendwie zu machen. Ist aber trotzdem halt irgendwie komisch, dass die dann sagen, ja, und ab dann gab es den 340 als Basis.
Ja.
Was ja gar nicht so ist, so wirklich. Also klar, der hat dann die Facelift-Scheinwerfer und so einen Krempel, aber das Wichtigste, also der Motor ist halt ja nicht übernommen worden. Deswegen ist es ja eigentlich so gesehen wirklich einfach der alte, dass sie sagen, mit neuen Scheinwerfern und fertig. Oder ein bisschen.
Genau, also um es nochmal jetzt ganz klipp und klar zu sagen, also B3S hat weiterhin den N55 verbaut bekommen, mit nochmal ein bisschen mehr Leistung. Sie haben dann 440 PS und 660 Newtonmeter daraus bekommen. Aber eben wichtig, es ist nicht der B58-Motor.
Genau, so ist es. Und B58 wurde so gesehen nie verbaut, weil der Nachfolger hat ja dann den S58 schon bekommen, also der G21 oder G20.
Genau, ja, also B58 bei Alpina gab es zumindest offiziell nicht.
So ist es.
Und jetzt traditionell am Ende dieses Kapitels schauen wir natürlich auch immer noch mal ganz kurz in die Gebrauchtwagenbörsen rein, um mal so einen Überblick zu bekommen, wie viele Autos werden angeboten, wie viel kosten die so. Und man kann, glaube ich, sagen, viele Autos sind es nicht.
Nee, sehr überschaubar das Angebot. Zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es insgesamt 14 Stück zum Verkauf mit Allrad. Und davon sind nur 7 Touring und 7 sind Limos. Also sehr ausgeglichen das Ganze. Anfangen tun die Autos bei 25.000, da stehen die ersten drin, haben dann aber auch nochmal eine gute Schippe mehr gelaufen. Gute, sag ich mal, kriegt man für 35 um den Dreh, da gehen sie los. Geht hoch bis 45, also die Spanne ist gar nicht so riesig, ist aber auch logisch bei so wenig Autos, wo soll da so eine Riesenspanne herkommen.
Und B3S sind auch gar nicht so viel teurer, ne?
Nee.
Ja. Übrigens.
Hat sich auch nicht viel
geändert. Ja, stimmt. Übrigens gab es auch noch einen D3, auch von der F30, F31 Generation, also ein Diesel. Die sind natürlich schon einen Tacken günstiger, ab ungefähr 20.000 Euro. Da gibt es dann so für 30 schon richtig gute Autos. Und da haben wir schon drüber gesprochen, aber vielleicht wisst ihr es noch nicht, wer sich vor ein paar Monaten so einen F30 D3 gekauft hat. Der gute alte Chris Harris. Mhm. Einige von euch kennen ihn vielleicht. Und der feiert das Auto bei Insta so richtig ab, ne? Also der wird nicht müde zu erwähnen, dass es irgendwie der beste Daily ist, den er je hatte und fährt damit überall hin und auch auf der Rennstrecke und so und sagt, so unter uns gesprochen, also nicht verschlafen, das Auto sollte man sich ziehen.
Mhm. Ja, und gerade bei den Preisen aktuell, es wird wahrscheinlich nicht weiter nach unten gehen.
Letztens, das kann ich noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern, da war ein richtig schöner drin. Ja. F31, D3, außen Alpina Grün.
Perfekt.
In Rot.
Was? Richtig schöner, sagt er.
Ja. Ja. Goldenes Dekor.
Ja, perfekt.
War was schnell verkauft.
Dann ja auch klassisch blaue Bremssättel?
Nee.
Nee?
Nee. Oh. Das ist ja keine Kürbisbude, ne?
Ja, gut, aber hätte sein können bei Alpina.
Das ist jetzt. Weihnachtsspeck.
Mhm. Weihnachtsspeck, ja.
Stimmt. Grün ja. Mit Rot.
Ja.
Und Gold.
Und Gold. Ja.
Auch noch mit Lametta. Ah,
schön.
Also, toll. Klingt vielleicht jetzt komisch und du bist ja sowieso nicht so experimentierfreudig mit Farben.
Ich nicht kann euch, farbenblind heißt das eigentlich, glaube ich.
Ich kann euch sagen, das sah richtig gut aus. Und offensichtlich, weil er so schnell verkauft war, fanden andere das ja wohl auch.
Ja. Mhm. Ich habe aber noch eine ganz kurze Info, nur mal eben so am Rande zu dem Preis nochmal. Normalerweise nennen wir auch gerne noch den Preis von dem Fahrzeug, was wir gefahren sind.
Mhm.
Das war aber einfach nicht rauszufinden, muss man dazu sagen. Ich habe eine DAT-Abfrage gemacht. Wird aber leider nicht unterstützt. Also Alpina ist da gar nicht hinterlegt. Hab versucht, das irgendwie übers Prospekt rauszukriegen. Es gab aber nur noch Prospekte von 2016, nicht mehr von 2013. Da haben sich die Preise auch schon wieder geändert. Und dementsprechend können wir leider diesmal tatsächlich keinen Neuwagenpreis richtig von dem Exemplar liefern.
Ja.
Bisschen schade. Zeigt aber wieder, wie besonders so ein Alpina einfach ist, ne?
Ja, absolut. Ja, wenn man jetzt so schätzen müsste, 69,7, paar Extras hatte er. Andererseits, vieles ist bei Alpina ja schon drin. Wahrscheinlich, ich würde jetzt aus dem Bauch raus, hätte ich so 80, 85 gesagt.
Ja, so in der Region, ja.
So würde ich sagen. Und dafür allein schon, also jetzt gebraucht sowieso, aber dafür ja auch damals schon ein mega Auto, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also wenn du überlegst, was du heute für 80, 85 kriegst, so. Mhm. Dick ausgestatteten Tiguan.
Ja.
Mit Airline oder so.
Ist es ja. 320D. Volle Hütte.
Volle Hütte, aber da ja. Alles drin.
Ja.
Okay, wir sollten lieber losfahren.
Mhm.
Fahren.
Also, ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass ich den B3S damals auf dem Bilsterberg gefahren bin. Und natürlich ist das jetzt schon einige Jahre her. Deshalb habe ich mir den Artikel extra nochmal durchgelesen, um dann einfach nochmal ein bisschen zu schauen. Habe euch ja auch schon den Teaser gegeben, dass ich mich dann nochmal selber zitieren werde. Wollte das gerne einfach jetzt nochmal mit den frischen Eindrücken einfach vergleichen. Und man darf ja auch nicht vergessen, das Auto von Chris und Vanessa ist natürlich auch gebraucht. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wie viel der gelaufen hatte, so, ne?
Nee.
So 130, 131, als wir den gefahren sind. Also für einen Alpina gerade eingefahren.
Ja, ich wollte sagen, eigentlich nichts.
Es
gab auch, glaube ich, das wollte ich nur mal sagen, es gab keinen zum Verkauf mit unter 100.000 gelaufen, ne?
Ja.
Fällt mir gerade noch ein, als Info nochmal eben.
Mhm. Ja, wie gesagt, die Autos, das ist ja auch ganz häufig so, wenn du dir dann die Diesel vor allen Dingen anguckst, teilweise 3 Jahre alt, schon über 100 gelaufen, erster Hand, ne?
Ja.
So, also es ist einfach jemand wirklich, der kauft dieses Auto, fährt damit, fährt und dann wahrscheinlich nach 3 Jahren braucht er einen neuen, dann holt er sich wieder einen neuen Alpina.
Mhm.
Ja, und fährt ist das richtige Stichwort, denn du kannst am besten mal anfangen. Du bist das Auto nämlich zuerst gefahren, weil du mich damit auch abgeholt hast.
Mhm.
Das heißt, du bist ein und für sicher wahrscheinlich direkt Autobahn gefahren, ne?
Ja, genau.
Direkt richtig. Das richtige Revier.
So ist es. Du
kannst ja mal ungefiltert deine ersten Eindrücke hier preisgeben.
Also den ersten Stichpunkt, den ich mir direkt im Handy notiert hatte, war souverän. Mhm. Und ich finde, das beschreibt eigentlich schon sehr viele Aspekte von dem Wagen. Also es ist direkt so, dass du sagst, du bist so ein bisschen erhaben. Gerade auf der Autobahn, so denkst du, wer soll jetzt kommen?
Ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner kommt, der dich nass macht, ist ja nicht allzu hoch. Klar, gibt es Autos, die stärker sind, aber du musst ja auch auf diese Leute treffen und die müssen dann auch noch Gas geben. Und du fühlst dich direkt so, dass du sagst, ja, kommt doch alle her.
Ja, ist tatsächlich so. Also du hast so, also ich bin ja nun erstmal in der Stadt gefahren und was mir halt wieder gleich, und das ist jedes Mal aufs Neue und es wird auch langweilig, das immer zu sagen, aber es ist ja so, es ist ja wirklich so, weil es heutzutage auch einfach selten oder seltener wird, so ein Sechszylinder, ne?
Mhm.
Der hat doch einfach eine tolle Laufruhe.
Mhm.
Da kommt doch kein Vierzylinder ran.
Nee.
So, du setzt dich da rein und du fährst total entspannt, langsam. Aber du merkst schon so, es ist einfach, da kommt dann das Stichwort, was du gerade in den Raum geworfen hast, souverän. So, du musst gar nicht die Leistungen abrufen. Du merkst sofort, da ist jemand zu Hause. Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich muss jetzt erstmal gar nicht. Mhm. Und so diese erste Laufruhe, das fand ich schon in der Stadt erstmal total, ja, jedes Mal aufs Neue wieder, ich finde es eigentlich schon beruhigend, kann ich sagen.
Ja, und das ist ja genau das, was diese neueren Motoren einem halt nicht geben können, weil die Leistungsdaten, die sind ja jetzt nicht herausragend, dass man jetzt sagt, okay, das kriegst du nicht aus dem Vierzylinder raus oder sowas. Also klar, das ist schon, wird schon sportlicher, aber es gibt ja Autos mit Vierzylindern, die an diese Leistung rankommen. Aber trotzdem hast du halt nie dieses Feeling einfach. Dass du trittst ja nicht den ganzen Tag nur rauf und sagst, Mann, was für eine krasse Beschleunigung, sondern es geht ja auch um das Ganze drumherum, dass du einfach fährst und es fühlt sich einfach solide an. Der Motor läuft butterweich, du hörst ihn kaum, du hörst nur so ein dumpfes, so ein bisschen, du weißt, da ist was.
Ja.
Der läuft super gut und das gehört ja auch dazu, zu diesem Sechszylinder. Es ist ja, geht ja nicht nur darum, dass du sagst, ja, aber ich komme auch mit einem kleinen Motor auf die Leistung. Darum geht's nicht.
Genau. Es geht um das, was halt alles dazu spielt oder damit reinspielt. Und du hast es gerade schon gesagt, auch das haben wir eingangs ja einmal schon mal erwähnt. Wenn du drinnen sitzt, ist der Sound super dezent. Aber echt.
Ja.
Nix rein komponiert und nochmal irgendwie in Sport macht er nochmal dies oder das extra.
Mhm.
Ja, er sprotzelt ja so ein ganz bisschen, haben wir eben auch gehört, in Sport und Sport Plus, aber Komfort auch nicht.
Mhm.
So, da ist er dann wirklich schön leise. Die Akrapovic-Abgasanlage, das ist eine Klappenabgasanlage. Die Klappen öffnen ungefähr bei 2.500 oder in Sport, da sind sie permanent offen. Und das ist auch dieser Sound, ne? Das würde jetzt das, was man gehört hat, deshalb war ich auch selber so überrascht, dieser laute Sound passt für mich gar nicht so zu Alpina. Nee. Deshalb war ich auch selber so, dass ich dachte, jo, so klingt der. Krass, ist ein schöner Sound, aber irgendwie nicht so passend. Also im Komfort ist der Sound eigentlich viel besser.
Ja.
So, das ist mir noch aufgefallen. Und weil wir jetzt gerade schon oder ich schon über die Fahrmodi gesprochen habe, das Auto hat 4 Fahrmodi, Eco Pro, Komfort, Sport und Sport Plus. Da war ich kurz verwundert, weil da konnte ich mich zum Beispiel nicht mehr dran erinnern. Es gibt keinen Komfort Plus Modus. In den größeren Modellen, beziehungsweise jetzt auch bei den G-Baureihen, hat Alpina den Eco Pro Modus quasi ja, rausgeschmissen, umprogrammiert, wie auch immer, und gegen einen Komfort Plus Modus ersetzt.
Mhm. Also hast du den mal getestet auch?
Ja, ja, damals extrem viel, beim 5er vor allem, B5, ja. D5. Und ich muss sagen, ich fand den super. Okay. Ich fand ihn wirklich richtig genial. Das war halt das Coole immer bei diesen Fahrveranstaltungen. Wir sind auf der Rennstrecke gefahren, wo ich jetzt, bevor ich das gemacht habe, einen Alpina nie eingeordnet hätte. Mhm. Jetzt kein Auto, wo ich gedacht hätte, der mit dem, also siehst du ja auch nicht, logisch.
Ja.
So, und wir sind aber auch immer Landstraße oder Autobahn gefahren. Du konntest immer so wirklich diese komplette Bandbreite abdecken. Und dieser Komfort und Komfort-Plus-Modus auf der Autobahn und auf der Landstraße war das der Modus, in dem ich die ganze Zeit gefahren bin. Ne?
Okay.
Ich finde das so beruhigend. Das ist so, auch das ist für mich so, jetzt nehme ich ein bisschen was vorweg, aber können wir gerne machen. Das Fahrwerk von so einem Alpina, ne? Mhm. Das ist für mich das Highlight an dem Auto.
Ja,
absolut. Also diese Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit ist phänomenal.
Ja.
Also wirklich.
Ich hab auch aufgeschrieben, bei mir steht selten so ein gutes Fahrwerk in beide Richtungen gespürt.
Ja.
Weil er kann beides extrem gut. Manchmal hat man ja eins, dass man sagt, das ist übel komfortabel.
Ja.
Dafür kann aber nicht sportlich. Oder du hast so ein Ding, was so Brett hart ist, sagst Kurven gut. Autobahn,
Ich denke zum Beispiel, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, M3 G80, ne?
Mhm.
Das Fahrwerk ist mega, wenn du ballern willst, so.
Ja.
Unnormal gut. Aber selbst im Komfort ist das Fahrwerk für mich schon zu hart.
So. Ja.
Also der ist wirklich sportlich 10 von 10, aber komfortabel irgendwie 4 von 10 oder so. Und dieses Auto ist, finde ich, wirklich so, diese Spreizung ist unfassbar. Und ich habe mich damals mal auf einem der ersten Fahrtermine mit einem Fahrwerksingenieur von Alpina ganzes Essen unterhalten.
Mhm.
Das war so faszinierend zu hören, wie die so rangehen an so eine Entwicklung. Ne? Und die sagen, okay, wir fangen wirklich mit einem weißen Blatt an. So, und dann entwickeln wir erst Komfort und dann Sport. Und dann nuancieren die das immer weiter aus, sodass das wirklich perfekt ist. Und ich finde, diese Arbeit, die da reinfließt, die spürst du wirklich in jedem Moment, ne?
Ja, das stimmt. Aber einmal ganz kurz zurück zu dem Modus noch, damit ging es ja gerade los. Hast du denn im Vergleich den Eco Pro Modus da mal getestet? Also wie das jetzt war zu dem Komfort Plus Modus?
Ja, also du hast vom Gefühl her, das Fahrwerk, das ist jetzt nochmal zwischen Komfort und Komfort Plus nochmal bei einem anderen Auto wechselt, hast du bei dem Eco Pro, fand ich nicht.
Mhm.
Ja, also fühlte sich vom Fahrwerk her gleich an.
Ja, das Feeling hatte ich auch. Und von der Gasannahme, was sagst du dazu?
Fühlte sich schwächer an, so, ne?
Ja,
so
aber
gedrosselt irgendwie.
Ich fand's ein bisschen komisch. Ich fand's zu
schwach
quasi. Also, es war schon so gezügelt, dass du das Gefühl hattest, du hättest gar nicht diesen Motor, den du da vorne hast. Was vielleicht ja auch irgendwie dann gut für den Verbrauch ist, wie auch immer, aber es fühlt sich irgendwie nicht passend an. Also ich fand den Komfortmodus deutlich besser.
Ja.
Also Eco Pro war ich relativ schnell, dass ich gedacht, nee, das irgendwie, das passt nicht so richtig. Weil es fühlt sich schon an, als wenn der fast so zäh ist, so ein bisschen, als wenn du so ein Gummiband da irgendwie zwischen hast.
Ja, ist wirklich so. Also ich muss auch sagen, dass so für als alltägliche Fahren, und wenn man es jetzt nicht drauf anlegt, war der Komfortmodus der, den ich gewählt hätte beim B3, so super komfortabel, entspannt und trotzdem, das finde ich ja auch noch so krass, der Abrollkomfort, ne?
Mhm.
Das sind riesige Felgen, haben wir jetzt ja auch schon gesagt, mit einem ganz niedrigen Querschnitt, 30er Querschnitt. Und trotzdem ist es wirklich phänomenal, wie sie das hinbekommen.
Ja, das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Ja, ich dachte auch, das muss irgendwo zwischendurch mal holprig werden, weil der hat ja wirklich keine Flanke.
Ja.
So, aber du hast ganz, ganz wenig Situationen gehabt, finde ich, wo du gemerkt hast, dass du solche riesen Felgen hast, aber auch dann gar nicht in dem Sinn, dass du gesagt hast, okay, es poltert jetzt, sondern eher so, dass du vielleicht mal so Spurrillen oder sowas komplett, also dass der so komplett in die Richtung wollte, sowas. Da hast du es dran gemerkt, aber nicht am Komfort.
Ja, und man hat wirklich, ich habe mich auch da nochmal so ein bisschen beim B3 jetzt speziell eingelesen, sie haben da wirklich alles angepasst, ne, Federraten angepasst, adaptive Dämpfer auf die Leistung angepasst, Stabis verändert und so, also wirklich, du merkst so richtig, dass, nicht nur das, aber das im Speziellen ist so das Steckenpferd von denen, ne, da wollen die halt auch genau das Allerbeste abliefern.
Ja.
Ja, also diese Spreizung, finde ich, das ist für mich das, was bei jedem Alpina so extrem auffällt. Vor allen Dingen, wenn du dann jetzt in den Sportmodus oder auch in den Sport-Plus-Modus mal wechselst, auf einmal denkst du wirklich, das ist ein anderes Auto, ne?
Ja.
Dieser Motor, wo ich eben gesagt habe, so eine Laufruhe und so, wenn du dann auf der Autobahn das erste Mal durchlädst, also du merkst richtig, wie viel Power da drin ist. Und ich habe das ja, kannst du dich ja sicherlich dran erinnern, das erste Mal habe ich extra bewusst aus dem Gang heraus durchgeladen. Mhm. Mal nicht Kickdown so, dann ist ja logisch, dann geht's immer richtig voran. Aber ich finde es ganz oft schön zu sehen, wie so eine Laufkultur von so einem Motor ist, wenn du dann nicht aus 5000 Umdrehungen rausbeschleunigst, sondern halt mal aus 2 und dann einfach guckst, wie sich das aufbaut. Und das war mega.
Mhm.
Wie mühelos, ne?
Genau. Findest du, das fühlt sich nach 410 PS an?
Nee.
Fühlt sich nach mehr an, ne?
Viel mehr.
Ja, finde ich nämlich auch.
Vor allen Dingen, wenn du überlegst, also zwischen 100 und 200, gut, klar, 410 PS und 600 Newtonmeter sind ja auch viel.
Ja, klar.
Keine Frage. Aber bei über 200 hört ja der Vortrieb gar nicht auf.
Null.
Der beschleunigt ja gefühlt fast noch genauso weiter wie vorher.
Ja. Ja, deswegen, also für mich war das vom Feeling, ich dachte, der muss mehr Leistung haben.
Und trotzdem ja, das ist jetzt ein bisschen konträr und das kann man vielleicht nicht ganz so gut nachvollziehen, wenn man es nicht mal selber erlebt hat, trotzdem ja die ganze Zeit unaufgeregt.
Ja.
Ist ja nicht so, dass von hinten irgendwie was schreit und du denkst vorne, jo, Alter, ich bin übel schnell. Das ist eher so, du fährst und denkst so, ja, und dann guckst du auf den Tacho und denkst, oh, 260.
Ja.
So, schon.
Mhm. Also, aber zu dem Sound, ich finde so, bei Last hast du eigentlich wirklich nur noch so ein Fauchen gehört eigentlich. Ja. Das war's. Mehr eigentlich nicht, ne? Da war nichts jetzt irgendwie, was, wie gesagt, so ganz gut passt zu dem Wagen. Dass da wirklich nichts irgendwie dich anbrüllt oder sonst irgendwas, weil der wird einfach, denke ich mal, von sehr vielen auf der Autobahn genutzt und viele fahren damit mit Sicherheit auch sportlich, sonst holst du dir so einen Alpiner nicht. Und wenn er dann die ganze Zeit da so dröhnen würde oder sonst irgendwas, würde ich auch nerven auf Dauer.
Ja, also das ist, also wirklich dieses Gesamtpaket, das ist jetzt quasi schon mal ein ganz kleines bisschen vorgegriffen. Das ist einfach, wie die das geschnürt haben. Und da merkst du halt einfach, dass sie das schon seit Jahrzehnten machen und genau wissen, auch was die Kunden wahrscheinlich wollen. So, und dadurch, dass wir jetzt ja nun alt sind, sind wir genau quasi die Zielgruppe. Die sagen, ja, wir wollen schnell fahren, aber nicht mehr nur Brüllerei und übelst so angestrengt fahren. Du willst ja auch längere Strecke schnell fahren.
Ja.
Und jetzt kommt noch die letzte der letzte Part in diese ganze Gleichung mit rein, das Getriebe.
Mhm. Das ist einfach mega abgestimmt, ne? Also schaltet butterweich, ist super angenehm. Fällt, also das Getriebe fällt einem nicht auf.
Ja, das ist immer das Beste.
Und das ist ja eigentlich schon, also besser kann es ja eigentlich nicht sein.
Ja, also was ich so bemerkenswert finde, sind zwei Dinge. Erstmal, das Getriebe, wenn du jetzt die Fahrmodi durchklickst, wechselt nie in S, ne? Mhm. Schon mal, also bei jedem Ding hast du irgendwie einen Sport, dann wechselt das Getriebe auch in Sport oder so, ne? Und das haben wir auch schon ganz oft gesagt. Klar, wenn du richtig ballerst, Landstraße oder Rennstrecke, dann ist das gut, aber ganz oft willst du ja nur mal kurz so durchbeschleunigen und dann hält er noch unnötig lang den Gang danach, so bei 4 oder 4,5 oder was auch. Und dann irgendwann schaltet er hoch, wenn er denkt, ah, okay, er will doch nicht mehr ballern. Okay, dann schalte ich jetzt hoch.
Mhm.
So. Das ist hier einfach gar nicht der Fall, weil du musst schon händisch in S gehen vom Getriebe. Finde ich schon mal gut. So, und es ist einfach so, dieses, du hast zu keiner Zeit das Bedürfnis, selber zu schalten. So ging es mir.
Ja, außer finde ich wirklich, wenn du so ein bisschen Kurven räuberst, hätte ich mir gewünscht, Punkt hatten wir ja beim Innenraumkapitel schon, dass du normale Schaltwippen hast, weil dann hätte ich schon ganz gerne noch mal ein bisschen selber durchschalten können. Man muss ja sagen, er hat's ja und der Manuell-Modus ist ja auch mega gut, weil du kannst ja sogar im Bremser rein und der schaltet nicht selber hoch. Das hasse ich ja auch, wenn dann so ein Auto, ach Mensch, jetzt musst du mal eben irgendwas machen. Da hätte ich mir halt gewünscht, dass ich die Möglichkeit hätte. Nicht so, dass man es unbedingt braucht, aber so ein manueller Modus, finde ich, hat schon noch mal immer was. Und wenn du dann vernünftige Schaltwippen hast, ist es noch mal ein bisschen unterhaltsamer, wenn du halt ein bisschen aus der Kurve raus beschleunigst, dass du immer im richtigen Gang bist. Weil da ist es manchmal schon, dass du nicht direkt im richtigen Gang warst. Gerade wenn du jetzt am Scheitelpunkt dann vom Gas gehst, dann beim Scheitelpunkt vom Gas gehst, genau, aufs Gas gehst, dass er dann nicht gerade
mich voll rein. Andersrum. Oh, hier ist der Scheitel, ich lupf kurz.
Genau, jetzt lupf ich und flieg ab. Dann. Das ist eigentlich so meine Kurventechnik.
Und dann hättest du gerne nochmal runtergeschaltet.
Genau,
dann
hätte ich beim Abfliegen nochmal den richtigen Gang gehabt.
Ja gut, nee, klar,
macht Sinn. Wenn du da aufs Gas gehst und nicht direkt im richtigen Gang bist, das dauert ja so ein ganz bisschen, da ist es dann schon cooler, wenn du selber schon vorher im richtigen bist, finde ich.
Mhm.
Ja, also, aber es ist eine Kleinigkeit, es wäre ja theoretisch mit richtigen Schaltwippen, wäre es ja, das ist ja kein Minuspunkt an das Getriebe an sich, sondern eher ein Minuspunkt wieder an diese Schalt Pickel da oder wie man die nennen möchte, keine
Schalttasten.
Ahnung. Schalttasten. Ja, Schalttasten. Die kleinsten Schalttasten der Welt.
Ja, also gut, liegt daran, so richtig kurvengeräubert bin ich gar nicht mit dem Alpina. Wir sind auch mal Landstraße kurz gefahren, aber nicht so richtig. Und ich hatte tatsächlich während der ganzen Fahrt eigentlich nie das Bedürfnis, jetzt selber die Gänge durchzuschalten. Mhm. Also diese Achtgang-Switch-Tronic, wirklich mega gut. Also man kann, glaube ich, einfach ganz kurz einen Haken dahinter setzen. Wir haben es jetzt ja nun schön ausgeführt. Also wirklich so diese Antriebseinheit, Motor, Getriebe, durch den Allrad ja auch Traktion. Wäre jetzt nochmal interessant, deshalb habe ich extra das nochmal rausgesucht, wie das nochmal so im direkten Vergleich jetzt auf unserer Fahrt mit Hinterradantrieb gewesen wäre. Mhm. Aber mit dem Allrad, du hast ja immer Traktion.
Ja.
Immer.
Ja.
So.
Unfassbar viel.
Ja. Also es gibt eigentlich nichts wirklich, wir sind ja nun beide damit gefahren, haben beide uns angeguckt und gesagt, es ist einfach ein krass komfortables, sportliches, alltagstaugliches Auto. So wirklich so eine eierlegende Wollmilchsau, ne? Mhm.
Und du kannst auch hauptsächlich durch den Allrad den Wagen einfach nicht aus der Ruhe bringen irgendwie.
Nee, gar nicht.
Der fühlt sich immer irgendwie super stabil an und trotzdem, der fühlt sich trotzdem relativ leicht an, der Wagen an sich. Also fühlt sich relativ kompakt an. Fühlt sich jetzt nicht an wie so ein Schlachtschiff, wo du jetzt sagst, okay, ich kann nur Autobahn, sondern der ist irgendwie handlich, könnte man fast sagen.
Absolut. Und jetzt kann ich hier mein erstes Zitat von mir selber raushauen. Ich habe das nämlich jetzt extra rausgesucht. Da geht es nochmal um den Unterschied Hinterradantrieb, Allradantrieb. Damals beim B3S, wie gesagt, anno 2017, habe ich Folgendes dazu geschrieben. Im Sportmodus ist die Alpina Limousine auf der Rennstrecke neutral bis leicht untersteuernd ausgelegt. Dafür gewöhnt man sich sehr schnell an das Auto, was auch daran liegt, dass der B3S die Leistung sogar mit Hinterradantrieb sehr gut auf die Straße bringt. Im Normalfall gehen die 660 Newtonmeter nicht in Rauch auf. Mhm. So, und also ich meine, über den Allrad können wir das auf jeden Fall so sagen. Und beim Hinterradantrieb ist es zumindest auf trockener Straße auf jeden Fall ähnlich. Jetzt habe ich hier am Ende des Kapitels noch zwei Punkte stehen. Einmal den Verbrauch. Ich habe mal unseren Verbrauch rausgesucht, den wir beide quasi erfahren haben. 14,5 Liter waren das. Mhm. Dazu muss man jetzt sagen, ihr habt es eben gehört, wir sind relativ viel auch Autobahn gefahren, auch schnell Autobahn gefahren, weil das ja nun eben auch das Revier ist. Wir sind auch mal Landstraße gefahren, bisschen Stadt. So, ja, das ist deutlich über dem, was angegeben ist, fast doppelt so viel. Und trotzdem, das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, trotzdem finde ich, dass das jetzt noch für mich absolut im Rahmen ist. Ja. Für ein Auto, was 1,8 Tonnen wiegt, mit uns drin, voll getankt und so wahrscheinlich 2 Tonnen, 410 PS hat, finde ich, sind 14,5 Liter mit relativ hohem Vollgasanteil echt in Ordnung.
Ja, finde ich auch, komplett.
Und der zweite Punkt, da kann das Auto oder der Alpina an sich nichts für, aber ich möchte es trotzdem noch erwähnen, hast du ja auch schon gesagt, die Bremse. Mhm. Die war verschlissen, ne?
Ja, die ist relativ verschlissen. Die ist nicht mehr allzu bissig. Ich finde gerade, wenn man so aus höheren Geschwindigkeiten einmal runtergegangen ist, da hat man schon gemerkt, okay, ich denke mal, die muss bald neu. Auf jeden Fall. Also die ist jetzt nicht, die ist nicht komplett runter, aber die muss frisch.
Ja. Ja, und das waren eigentlich zumindest jetzt die Punkte, die ich hier am Ende nochmal loswerden wollte zum Verbrauch und zu den Bremsen.
Ich habe noch einen ganz kleinen Punkt zum Motor, der mir positiv aufgefallen ist.
Ja.
Und zwar, der kommt extrem schnell auf Temperatur, ist mir aufgefallen. Mhm. Du hast ja da die Öltemperaturanzeige und ich bin es halt gewohnt, dass es wirklich relativ lange dauert, dass du erstmal, dass der Wagen da wirklich auf Temperatur ist und du mal Gas geben kannst. Aber bei dem fand ich es irgendwie verhältnismäßig schnell. Ist mir so aufgefallen, weil wir hatten ja jetzt auch nicht irgendwie sommerliche Temperaturen oder sonstiges. Ich weiß gar nicht, was war an dem Wochenende, um die 10 Grad oder sowas.
10, 12 Grad.
Um den Dreh. Und dafür
finde ich. Perfektes Turbowetter.
Ja, genau. Und dafür finde ich, ging der relativ schnell auf Temperatur schon.
Ja.
Das fand ich echt gut. Das ist ja auch super für den Alltagsnutzen. Das bringt ja relativ wenig, wenn du immer erstmal eine halbe Stunde warm fahren musst.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, aussteigen aus diesem Kapitel würde ich dann gerne noch mit einem Zitat, dass das Ganze nochmal abrundet. Mhm. Da geht es jetzt nochmal um das Fahrwerk und auch um die Automatik. Wir haben jetzt ja gerade unsere Eindrücke, quasi die frischen Eindrücke wiedergegeben. Und vor 7 Jahren habe ich dazu Folgendes geschrieben. Das speziell bei Alpina entwickelte Fahrwerk hat 1 Grad mehr Sturz als das Serienfahrwerk. Es hält den B3S sicher auf Kurs und findet einen guten Kompromiss zwischen Komfort und Härte. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch für den B3 so gesehen. Und weiter geht's über die Automatik. Die 8-Gang-Automatik wurde ebenfalls nochmal überarbeitet und schaltet zügig und meist zuverlässig. Bei höheren Drehzahlen agiert der Wandler selbst im Sportmodus manchmal etwas voreilig, sodass es schon mal vorkommen kann, dass die Automatik direkt vor der Kurve hochschaltet. Anders als beim großen Bruder B5 ergibt der manuelle Modus beim B3S auf der Rennstrecke also Sinn. Das würde jetzt dir wieder in die Karten spielen. Kommt dann, wie gesagt, wahrscheinlich auch darauf an, wo man das Auto fährt. Das ist jetzt eben Rennstrecke gewesen. Mhm. Da würde ich grundsätzlich auch sagen, hätte ich natürlich gerne einen manuellen Modus. Im Alltag ist es mir jetzt nicht so aufgefallen.
Ja, wie gesagt, also im normalen Alltag auch gar nicht. Aber wenn du wirklich mal auf der Landstraße, und wir wollten ja wirklich alle Aspekte testen, wenn du sagst, du nimmst mal eine Kurvenkombi ein bisschen schneller, da hätte ich mir halt gewünscht, dass du nicht einen manuellen Modus hast. Der ist ja da. Du hast gerade gesagt, einen manuellen Modus hättest du dir gewünscht. Der ist ja da. Aber ich hätte vernünftige Schaltwippen gerne gehabt, weil an diesen kleinen Dingern da rumfummeln habe ich auch keine Lust zu.
Kommst mit deinen Fingern nicht klar. Ne? Nee. Ja, ich habe nichts mehr zum Fahren. Du?
Ich auch nicht.
Dann wird es Zeit für ein Fazit.
Fazit.
Wer soll beginnen?
Ich kann gerne anfangen.
Dann hau rein.
Ich habe ja lange darauf gewartet, endlich mal einen Alpina zu fahren. Mhm. Wie gesagt, habe ja vorhin schon gesagt, ich mochte die, aber ich habe ja nun mal leider keine Berührungspunkte groß mitgehabt. Mhm. Und ich habe immer die für so diese klassischen Autobahnbomber gehalten. Ich habe immer gedacht, das können sie mega gut. Viel Komfort, viel Bums, fertig. So. Aber Kurven dachte ich immer so, ja, da werden sie sich jetzt nicht so wohlfühlen. Habe ich mich komplett geirrt. Der Wagen an sich oder Alpina an sich hat eine komplett andere DNA als jetzt ein M. Verleitet überhaupt nicht zum Ballern, kann aber. Und das ist ja der Unterschied zum M. So ein M möchte nicht unbedingt entspannt fahren. Das ist eher so, dass du denkst, ah, das kann er nicht so gut und dann ist es dann doch vielleicht ein bisschen ruckelig oder vielleicht mal ein bisschen unkomfortabler. Und das ist halt beim Alpina komplett anders. Also der ist super entspannt, verleitet gar nicht, aber du hast halt die Möglichkeit, richtig ernst zu machen. Und das macht ihn natürlich zu einem viel, 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 viel besseren Alltagsfahrzeug als ein M. Also es ist halt ein kompletter Allrounder. Ein M kann in der Regel, klar, es gibt Ausnahmen, aber eher sportlich, Ende. Ja. So, und hier haben wir halt diese Spreizung, die wir ja gerade schon im Fahrenkapitel ausführlich besprochen haben. Und das macht ihn halt einfach, finde ich, super interessant. Wir haben ja bei dem RS4 lange darüber philosophiert, ob es irgendwie für mich eine Ein-Auto-Lösung geben würde. Und du meintest die ganze Zeit, ja, du möchtest ja hier dies und das gibt's ja gar nicht, so nach dem Motto. Das kommt extrem nah an das Ganze. Ich glaube, der Wagen mit Hinterradantrieb, das wäre für mich die Ein-Auto-Lösung.
Okay.
Vielleicht auch das neuere Modell oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es genau der F31 sein muss, aber auf jeden Fall Alpina als Dreier und dann mit Hinterradantrieb würde ich super gerne mal fahren, weil ich glaube, dann hat man vielleicht nochmal so einen kleinen Schlenker, den man mal einbauen kann und sowas, was vielleicht nochmal ein bisschen unterhaltsamer wird. Und dann ist das schon sehr, sehr perfekt für mich eigentlich.
Dann können wir den Podcast hier beenden. Luca hat seine eine Autolösung gefunden.
Da ist er.
Kannst den M3 verkaufen, holst den B3.
Ja, noch brauche ich ja keine eine Autolösung. Aber wir haben ja gesagt, rein hypothetisch, wenn man nur ein Auto hätte, wäre das für mich, denke ich, die Lösung. Ich wüsste nicht, wo ich sonst noch mich umschauen sollte.
Okay, das ist schon mal überraschend. Mhm. Also ich fange mal vorne an. Interessant, dass du auch noch mal den Vergleich mit dem M3 bringst, weil ich finde, so in der allgemeinen Wahrnehmung wird der B3 ja mega oft mit dem M3 verglichen. Mhm. Und ich finde, dass dieser Vergleich total hinkt. Also erstmal, gut, F80 M3 gab es gar nicht als Touring, so da geht's ja schon mal los. Mhm. Aber auch sonst kann ich mir echt nicht vorstellen, dass wirklich jemand ernsthaft vor der Entscheidung stand oder steht, ob ich mir ein M3 oder ein B3. So, also entweder willst du halt diesen edlen, dezenten Auftritt, die Souveränität von so einem Alpina, oder du willst halt Sound, Power und im Idealfall auch querfahren. So. Mhm. Also ich finde, da ist irgendwie so, ja, das sind halt so, du hast zwar die gleiche Basis und dann geht es aber wirklich so komplett konträr in unterschiedliche Richtungen. Und auch ich muss sagen, also mich hat der B3 komplett abgeholt. Nochmal, kann man ja sagen, weil 2017 der B3S war schon mega und jetzt auch nochmal so später zu sehen, auch wie ein gebrauchter Wagen sich so entwickelt und abgesehen von diesen ganz kleinen Details im Innenraum, hat das Auto nach wie vor einen super soliden Eindruck gemacht. Ne? Also mit 130.000 auf der Uhr fühlt er sich echt noch super an und ich muss sagen, für mich einfach der Punkt, der über allem steht, ist das Fahrwerk. Mhm. So dieses Fahrwerk von Alpina, das ist wirklich ganz was Besonderes. Und man merkt wirklich, du hast eigentlich ein perfektes Paket. Ja. So, du kannst wirklich alles mit diesem Auto machen. Du könntest sogar theoretisch auf die Rennstrecke. Du kannst damit schnell von A nach B fahren, du kannst damit in den Urlaub fahren, du kannst damit langsam fahren, du kannst damit in der Stadt fahren, du kannst das Auto jedem geben, weil das ja auch nicht überfordernd ist, so, wer die Leistung nicht abruft, der hat einen ganz normalen Dreier, so. Mhm. Und ich finde das also wirklich für diesen Preis ja auch noch, darf man ja auch nicht vergessen, ne? Ja. Also 35.000 plus minus, genial. Und trotzdem würde ich persönlich zum D3 Biturbo greifen. Mhm. So, weil ich merke, ja klar ist dieser Sechszylinder-Benziner ist ein Wahnsinnsmotor und wie gesagt Punch unfassbar und auch beschleunigt der D3 bei 200 plus nicht mehr so, aber untenrum, der hat 700 Newtonmeter, mhm, ne, 349 PS, jetzt auch nicht so viel weniger, ist halt irgendwie trotzdem sparsamer und ich persönlich finde, dass der Sechszylinder-Diesel noch einen Tacken besser passt zu diesem Auto. Mhm. So, aber ob nun B3 oder D3 ist am Ende des Tages Geschmackssache. Ich glaube, dieses Auto, wer sich darauf einlässt und wer die Chance hat, mal so einen zu fahren, der wird schwierig was anderes noch mal in dieser Liga finden, so. Zu dem Preis vor allen Dingen.
Ja, glaube ich auch. Bei dem Diesel muss ich sagen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr gut zu dem Auto passt. Würde aber sagen, beim Diesel ist es der perfekte Daily, wenn du noch irgendwie was Sportliches in der Garage hast und sagst, Diesel, dann ist besser geht's nicht. Wenn du aber wirklich nur ein Auto hast, glaube ich nach wie vor, dass der Benziner eher die bessere Wahl ist.
Ja, könnte
sogar, würde ich das angehen,
könnte sogar so sein. Wie gesagt, der Diesel ist dann obenrum ja auch nicht mehr ganz so explosiv, aber untenrum mindestens genauso. Ja, wie gesagt, am Ende des Tages ist es ja auch wirklich Geschmackssache, ob man nun überhaupt Diesel mag. Aber du hast schon recht, wenn man kein zweites Auto hat, dann vielleicht eher den Benziner. Naja, so oder so hoffe ich, dass irgendwann ein Alpina in meiner Garage steht.
Mhm. Ich auch.
In meiner, ne?
Ja, genau, ja. Ich hoffe, dass in deiner steht.
Also, wenn das soweit ist, dann erfahrt ihr das hier. Dann müssen wir noch am Ende die
entscheidende Frage stellen.
Hattest du Fahrspaß?
Ja, aber absolut, natürlich. Und du?
Ja, dito. Also, ich muss dazu sogar sagen, ich bin noch nie einen Alpina gefahren und hatte keinen Fahrspaß. Also, wirklich jeder Alpina, den ich bisher gefahren bin, der hat mich absolut abgeholt. Also,
ja. Kommt man ins Schwärmen, ne?
Wirklich. Also auch da, es klingt abgedroschen, aber auch da stehen nicht nur einer, sondern wirklich mehrere immer. Also meistens tatsächlich G20 oder G21 auf meinem imaginären Parkplatz da.
Das Witzige ist, Limo oder Coupé oder sonst was habe ich bei Alpina gar nicht auf dem Zettel. Nee. Das muss ein Touring sein.
Ja. Ich bin ja sowieso großer Touring-Freund und finde bei Alpina noch mehr. Ist einfach, ja, ist perfekt. Jetzt habe ich gerade übelst Bock, auch direkt loszufahren nach Buchloe.
Ja, los geht's.
Einfach jetzt ins Auto schwingen, dahin fahren. Ich würde mir das wirklich gerne mal angucken. Mhm. Ah, da müssen wir uns mal hinterklemmen.
Ja.
Gut, damit haben wir die Folge 19 quasi, ja, zu Ende gebracht, hätte ich gesagt. Ich glaube, Punkte haben wir nicht mehr. Nee, ich überlege gerade. Nee. Vielen Dank an Chris und Vanessa fürs zur Verfügung stellen des Autos. Es war uns ein Fest. Ich glaube, das kam ganz gut rüber, dass das wieder ein Auto nach unserem Geschmack war, nach unser beide Geschmack.
Absolut, ja.
Und dann will ich an dieser Stelle natürlich noch loswerden, wenn ihr uns schreiben wollt, tut das gerne. Achtungfahrspaß@gmail.com ist die E-Mail-Adresse, habe ich ja noch gar nicht gedroppt in dieser Folge. Instagram gerne reinfolgen, Achtungfahrspaß, alles zusammengeschrieben. Und auch da nochmal der Hinweis, gerne auch eine Rezension da lassen. Ne? Bei Apple Podcasts geht das. Bei Spotify könnt ihr immerhin kommentieren. Alles hilft.
Ja.
Und dann könnten wir jetzt noch einen kleinen Cliffhanger bauen für die Folge 20. Mhm. Da wird es erstmal ein bisschen ruhiger. Und es ist ein Auto, da können wir so ehrlich sein, da waren wir uns gar nicht einig. Ne?
Nee, überhaupt nicht.
Also schon bei der Auswahl des Autos jetzt, nicht um das Auto an sich so. Und ich haue jetzt sogar noch einen richtigen Insider raus. Du wolltest das Auto sogar noch streichen, nachdem wir es gefahren sind.
So ist es.
Aber da habe ich mein Veto eingelegt, Freunde. Dass, also wenn wir die Arbeit schon getan haben, dann kommt das hier auch.
Ja, ist ja okay. Ich habe mich da auch geschlagen gegeben. Denke aber, das wird keine gute Folge.
Wir denken an den Passat
zurück. Ja, ne? Ich weiß, deswegen versuche ich ja jetzt schon vorrein, dass alle gar nicht erst reinhören. Ja, ja. Damit du dann merkst, ach Gott, das war gar nichts.
Das Gegenteil sollte der Fall sein. Nee, nee. Zeigt Luca einmal mehr.
Nein, lass das sein.
Also, in 2 Wochen hören wir uns wieder mit einem Auto, wo Luca und ich uns nicht so einig waren. Und welches das ist, ja, das lösen wir dann erst in der Folge 20. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. und habt eine schöne Zeit. Wir hören uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.